You know what time it is.
It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.
Willkommen zurück zum 030 Booty Call. Heute wieder on Tour. Heute bin ich in, ich würde sagen, das ist Mitte, oder?
Ja.
In Mitte. Ich bin bei Jeff zu Hause. Schön, dass ich hier sein darf bei dir und endlich hat es endlich mal geklappt. So, ne? Wir haben wirklich schon lange versucht.
Genau, ja.
Und jetzt hat es dann wirklich mal hingehauen,
jetzt
finally.
Endlich.
Sehr schön. Ganz kurz für die Leute, die zuhören, deine Basics. Wenn wir dein Dating-Profil ausfüllen würden zusammen, da würde auf jeden Fall der Name drin stehen. Jeff, wie alt bist du?
36.
36, du bist Single, in einer Beziehung?
Ja, in einer Beziehung.
In einer Beziehung,
ja.
Die ist offen?
Ja.
Okay, und wie lange bist du schon in der Beziehung?
Ein Jahr jetzt,
wobei
wir davor schon 2 Jahre gedatet haben. Also das war eine lange Dating-Phase, wo wir es dann offiziell in der Beziehung gemacht haben.
Ich finde, es klingt auch so ein bisschen so sehr amerikanisch irgendwie, weil ich finde, wenn man mit so Leuten aus dem amerikanischen Raum spricht, die erzählen dann immer, dass sie jahrelang Leute daten und ich dachte mir dann immer so, ja, sag doch einfach, dass ihr zusammen seid, so, oder?
Ja, das war bei uns halt tatsächlich so, dass wir, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, dass ich davor halt eine Beziehung hatte, die sehr toxisch war, wirklich eine Missbrauchsbeziehung auch war und ich da wirklich eine lange Zeit auch gar keinen Bock mehr auf Beziehung hatte und einfach froh war, Single zu sein und auch gar nicht auf der Suche war. Und dann hatte ich das so aber zufällig so ein bisschen ergeben und wir sind uns immer näher gekommen und wir wollten das aber beide halt sehr langsam angehen und war damit halt auch sehr froh und dann fühlte sich das für mich halt auch safer an.
Mhm. Genau. Okay, und das ist jetzt auf jeden Fall schon ein Jahr her, ihr seid zusammen, happy und die Beziehung ist offen. Aber bevor wir, glaube ich, so richtig loslegen, müssen wir mal schnell klären, was wir trinken.
Genau.
What are the drinks?
Ja, wir haben Kaffee. Oder ich habe einen Cappuccino.
Und ich auch sowas in die Richtung,
ja,
ne?
Ja.
Bist du so der Klassiker, der sich mit Leuten so auf Dates zum Kaffee trifft?
Nee, Kaffee eigentlich eher selten. Ja. Ich hab so eine Kaffeemaschine hier zu Hause und ich bin auch gerne der mal halt hier zu Hause morgens mal gerne Kaffee trinkt. Aber Dates auf dem Kaffee habe ich, wenn es jetzt nicht im beruflichen Kontext ist, eher selten.
Okay, was ist so dein Date-Getränk?
Tatsächlich Wasser.
Mm.
Ja. Ich trinke so gut wie nie Alkohol.
Mhm.
Also entweder Wasser oder Saft. Ich bin da total Softie.
Okay, und wie wird das angenommen, wenn du, keine Ahnung, ein Date hast und sagst so, hey, magst du ein Wasser oder einen Saft? Sind die Leute cool? Oder?
Also den anderen kann ich gerne auch ein Glas Wein oder Bier oder was auch immer.
So, okay.
Aber genau mit mir selbst. Ich bin dann meistens ganz froh mit einem Glas Wasser. Ja, das ist auch okay. Ja, habe ich jetzt eigentlich selten irgendwie eine Reaktion gehört oder so.
Okay, dann wäre das auf jeden Fall auch schon mal geklärt. Also wir wissen auf jeden Fall, dass du in einer Beziehung bist und die ist offen. Ist die Beziehung schon von Beginn an offen gewesen? Oder
ja.
Okay,
ja.
Bist du jemand, der auch grundsätzlich auch diese Freiheit für sich braucht und einfordert? Oder?
Sagen wir mal so, ich kann es mir schlecht geschlossen vorstellen mittlerweile. Mhm. Also meine allererste Beziehung, die mit 19 Jahren angefangen hat, die war am Anfang eine geschlossene Beziehung, aber im Laufe dann halt haben wir sie geöffnet und alles danach war immer von Anfang an offen und das war für mich auch nie ein Problem oder ein Ding. Natürlich kann ich Eifersucht, aber ich bin nie ein Mensch gewesen, der jetzt so zerfressen von Eifersucht ist oder so, vor allem nicht im sexuellen Kontext. Von daher war das für mich eigentlich immer nie irgendwie ein Thema oder so. Das war für mich immer klar offen und wenn es für den anderen okay ist, dann war das für mich immer absolut auch okay.
Was ich ganz spannend finde, ist bei offenen Beziehungen, dass ganz viele Leute, zumindest mit denen ich gesprochen habe, immer irgendwie Regeln haben.
Mhm.
Gibt es auch bei euch irgendwelche Spielregeln?
Wir haben unsere Regeln, dass wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwo hingehen, wir waren auch zum Beispiel mal in den Boiler gegangen oder so, dass wir dann auch zusammen was machen und dann auch immer mit den anderen. Also wir checken miteinander ein, wie es dem anderen geht oder wie es, dass für den anderen auch okay ist. Und jeder kann zu jedem Moment sagen, wenn etwas nicht okay ist oder etwas oder sich mit etwas nicht wohlfühlt. Ich glaube, das sind so unsere Basics-Regeln. Wir haben jetzt nicht so eine feste Regel, das kann vielleicht noch kommen. Also es kann vielleicht durchaus noch kommen, dass wir irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo wir merken, okay, da haben wir uns vielleicht doch unwohl gefühlt oder hat jemand von uns sich vielleicht unwohl damit gefühlt, dass wir dann sagen, das finde ich nicht so cool oder das ist mir wichtig und dann finde ich das auch gut, dass man dann darüber spricht. Und ich glaube, Regeln sind in dem Sinne auch nicht immer, oder es ist nie in Stein gemeißelt in dem Sinne, dass ich nicht ändern kann. Also wenn, das ist wie mit Konsens, dass Konsens immer zurückgenommen werden kann und genauso ist es auch mit Regeln, dass die immer wieder neu ausgehandelt werden können. Momentan haben wir da relativ wenig Regeln, mit Ausnahme halt, dass wir immer aufeinander achten und mhm. gucken, wie es dem anderen halt damit geht.
Ja. Also du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr immer zusammenspielt, aber heißt das auch, dass es euch quasi auch im Einzelpack gibt? Oder?
Ja, ja, nee, nee. Also es ist nicht so, dass wir immer nur zusammenspielen. Wir hatten das halt, wenn wir jetzt zum Beispiel zusammen in den Boiler gegangen sind, mhm. in die Sauna, dass wir das dann halt so auch zusammen halt dann mal gespielt haben. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch jeder für sich halt auch seine Dates haben kann.
Okay, also, aber habt ihr auch schon mal so ein Veto eingelegt in dem Motto, keine Ahnung, die Person, mit der du dich jetzt treffen wolltest, mhm. ist zum Beispiel, ich mache es mal mit einem abstraktes Beispiel, ist vielleicht der Chef von dir gewesen mhm. oder eine Person, deren Nase dir nicht passt oder eine Person, die du doof findest oder sagst, auf gar keinen Fall?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe damit auch gar kein Problem. Wir hatten mal einen Moment, dass er mit einem guten Freund von mir Sex hatte, ohne dass er wusste, dass das ein guter Freund von mir ist und der gute Freund auch nicht wusste, dass das der Typ ist, den ich date.
Oh, Berlin ist aber echt ein Dorf manchmal, oder?
Ja, aber das war... als er es dann erfahren hat, hat er es mir sofort erzählt. Und es war ihm, glaube ich, am Anfang auch so ein bisschen unangenehm und diesem Freund von mir halt auch unangenehm. Aber ich fand es super witzig. Ich habe damit überhaupt kein Problem gehabt. Und wie gesagt, ich bin eigentlich jemand, der selten Eifersucht fühlt. Eifersucht würde ich eher fühlen, wenn ich wirklich merken würde, dass jemand bewusst mich jetzt hintergehen oder belügen würde, dann würde ich mir Gedanken machen. Aber hier, das war so von Anfang an so offen. Ja, das war für mich gar kein Problem.
Hat sich eure Beziehung, also die von dir und deinem Freund, dadurch irgendwie verändert? Oder nee. Ist gleich
bleiben? Im Grunde war sogar der Tag wo wir dann entschlossen haben, auch in einer Partnerschaft zu sein, weil bis dahin hatten wir eigentlich gedatet.
Mhm.
Und genau, das war eigentlich zufällig, weil ich hatte das sowieso vor, ihn an dem Tag zu fragen. Und dann hat er mir dann den Tag das auch erzählt. Und danach habe ich ihn dann gefragt. Also das war jetzt nicht so, dass das jetzt so eine Reaktion auf diese Story war.
Mhm.
Aber ja, nee, das hatte in dem Sinne auch keinen Effekt oder so.
Okay, also ich meine, offene Beziehung, das habe ich auch schon mal hier im Podcast erzählt, kann ich gar nicht so viel erzählen. Ich habe mal einen Typen gedatet, der in London gewohnt hat und wir haben gesagt, okay, lass die Beziehung offen halten. Aber wir konnten uns halt gar nicht einigen, ob wir irgendwie eine offene Beziehung haben können tatsächlich, weil wir verschiedene, ich sag jetzt mal, Impulse hatten, weil er war so, ich möchte alles wissen und ich möchte mit dir über alles reden und ich war so, sorry, aber ich möchte den ganzen Stories gar nicht hören, ich habe auch keinen Bock darüber zu reden. deswegen ist nie was passiert so. Ja. Ist es dann auch wirklich so, dass ihr dann wirklich zusammensitzt und euch dann auch wirklich austauscht über das, was passiert ist?
Nee, nicht unbedingt, nein. Also wir haben, es ist durchaus so, dass er mir alles erzählen kann und ich auch da durchaus das Gefühl habe, dass ich ihm alles erzählen kann. Es ist aber nicht so, dass wir uns jetzt treffen und dann haben wir jetzt erstmal, müssen wir eine Stunde lang erzählen, alles, was jeder jetzt in den letzten paar Tagen gemacht hat, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben.
Achso, wir wohnen gar nicht zusammen?
Nee.
Okay.
Wir wohnen nicht zusammen, wir wohnen getrennt, aber es ist halt, wir sehen uns halt mehrmals die Woche natürlich, übernachtet auch bei mir, aber genau, es ist jetzt nicht so, dass weder er noch ich die Erwartung habe, also wir müssen jetzt jedes Detail genau erzählen, was wer gemacht hat. Das ist mehr so eine, wenn es sich ergibt, dann ergibt es sich und dann erzählt man. Aber es ist auch nicht so ein Druck jetzt da. Es ist schwierig, das irgendwie zu beschreiben. Ich glaube, für manche kann das vielleicht auch manchmal seltsam wirken, weil man dann so gleich, ja, aber dann verheimlicht er ja doch. Aber es ist gar kein Verheimlichen, weil wir beide uns auch immer erzählen würden, wenn es eben einen Anlass gibt, dafür zu erzählen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir wirklich jetzt erwarten, so jetzt will ich jedes genaue Detail von jeder Minute wissen, die du mit welcher Person wie verbracht hast. Also das ist ja im Nicht-Sexuellen auch nicht der Fall. Da ich glaube, wir reden darüber, wie wir auch über Nicht-Sexuelles in dem Fall reden.
Mhm. Und wie geht ihr mit so Sachen um, wie zum Beispiel, wenn dein Freund oder du jetzt zum Beispiel eine Person mehrfach trefft oder vielleicht dann da sogar irgendwie übernachtet oder kuscheln oder sowas? Ist das irgendwie?
Das ist so tatsächlich sogar gar kein Thema, weil wir beide wenig, also er ist die einzige Person, mit der ich tatsächlich auch eine Nacht verbringe.
Mhm.
Wir sind da, glaube ich, beide ähnlich, ich verbringe nicht gerne eine Nacht mit jemandem. Ich habe gerne ein Date und wenn der Sex vorbei ist, also ich stimme jetzt nicht nach dem Kommen sofort raus, aber dann halte ich natürlich auch Aftercare etc., aber ich bin danach immer froh, in meinem eigenen Bett alleine zu sein.
Mhm.
Und von daher ist das auch wiederum nicht wirklich so ein Thema. Und kuscheln, natürlich, also kuscheln gehört zum Sex auch dazu und das sehe ich jetzt auch nicht anders als jetzt der Sex an sich. Ich glaube, wir sind da beide so weit und so reif in dem Überlegen, dass wir selbst merken würden, wenn jetzt irgendwo was sich so entwickeln würde, dass es eine Gefahr für unsere Beziehung werden würde. dass wir das dann von selbst auch ansprechen würden. Das haben wir ja auch bei nicht sexuellen Sachen so. Und ja.
Okay, verstehe. Wenn ihr zu Hause jetzt gerade im Hintergrund irgendwas rumschmatzen hört, dann ist das mein Hund, der hier gerade auch liegt und mit einem Knochen beschäftigt ist und ist gerade ganz schön laut geworden. Ich weiß nicht, ob es meine Headphones sind, die ich einfach sehr laut angestellt habe, aber ich höre es auf jeden Fall sehr deutlich. Aber so ist das Leben. Okay, lass uns vielleicht über dein letztes Date sprechen.
Gott, das ist tatsächlich schon lange her, weil ich gerade eine Phase habe, wo ich relativ wenig Lust auf Sex habe, vor allem außerhalb der Beziehung. Das war auch schon mal während unserer Beziehung eigentlich anders, aber genau, momentan ist gerade so, es ist mein letztes Date, kann ich mich tatsächlich nicht so wirklich krass erinnern, weil das jetzt wirklich schon ein paar Monate her ist. Ich habe tatsächlich vielleicht mehr Stories aus der Vergangenheit, wo so sehr außergewöhnliche
Dates. Die nehmen wir auch. Erzähl mal, was ist dein außergewöhnlichstes Date? Was würdest du sagen?
Das außergewöhnlichste Date, okay, ich habe mehrere außergewöhnliche
Dates. Oh, ich bin gespannt.
Ich bin ja jemand, der ich bin sehr fasziniert immer davon, was Leute unturnt und was Leute geil macht. Ich arbeite ja auch beruflich so in diesem Bereich Sexualität, Soziologe mit auf Fokus auf Sexualität und bin ja so sehr interessiert immer an Fetischen und Kinks und was Leute so geil macht. Und einmal habe ich vor kurzem noch mal was darüber geschrieben für einen Artikel, wo ich mal ein Date hatte mit jemandem, da war ich passiv und er war gerade dabei, mich zu ficken und ich lag auf dem Bauch und ich war froh, dass ich auf dem Bauch lag mit einem Kissen vor mir im Gesicht, weil er fing dann plötzlich während dem Ficken an zu sagen, so richtig zu stöhnen, ja, und ich komme zu dir nach Hause und dann koche ich für dich.
Was?
und dann hat er wirklich aufgezählt, was er für mich kochen will. Und ich musste so lachen, weil das in dem Moment einfach so unerwartet lustig war. Dass ich einfach froh war, dass ich das Kissen hatte, weil ich natürlich auch nicht das Gefühl geben wollte, dass ich ihn auslache.
Yeah.
Das ist natürlich cool irgendwie. Aber genau, und ich habe mein Gesicht an dem Kissen vergraben, um halt diese Lacher zu unterdrücken.
Aber wäre es wenigstens ein geiles Menü gewesen, oder?
Ja, es waren sehr ungewöhnliche Sachen, die ich so noch eigentlich noch gar nicht so richtig gehört habe. Also ich wäre auf jeden Fall interessant gewesen, das zu probieren.
Okay, krass. Hast du noch eine Story?
Ich hatte einmal, da war ich cruisen im Jax hier in Berlin.
Also für Leute, die das nicht kennen, das ist ein altes Kino.
Ja,
so ein Cruising-Kino, genau. Cruising-Kino, das ist quasi, glaube ich, da ist vorne, ist ein Sexshop.
Ja.
Ne, da kann man Sachen kaufen und dann kann man quasi ein Ticket lösen und dann ist man quasi in so einem Kino, wo lauter Bildschirme sind. Man kann da so in so Räume reingehen.
Genau, ja. Und da bin ich so durch die Räume gegangen und plötzlich bin ich so in so einer Kabine vorbeigegangen, wo ein Typ gerade war, den ich relativ geil fand. Aber der war halt gerade busy mit einem anderen Typen. Und ich so, okay, dann ist halt jetzt busy mit einem anderen Typen. Aber dann hat er mich so angeguckt und ist plötzlich aufgestanden, hat diesen Typen da alleine gelassen und ist so, oh, der Arme. Und dann ist er auf mich zugekommen und ist so, oh, okay. Und dann hat er mich in der Kabine gezogen. Irgendwann hat er mir die Hose runtergezogen. Ich lag dann da auf so einer Bank und er war dabei, mich zu rimmen. Und irgendwann habe ich so gemerkt, wie irgendwas in mich eindringt und ich konnte am Anfang gar nicht verstehen, was das war. Und dann habe ich gemerkt, der bläst gerade in mich rein. Der bläst mich gerade auf wie ein Luftballon.
Okay.
Also der stand halt wirklich darauf, dass und am Anfang war ich so, okay, wird das jetzt geil? Ist das jetzt etwas, kann das vielleicht geil sein? Und ich habe aber relativ schnell gemerkt, nee, das ist überhaupt nicht geil. Das macht mir gerade ein Gefühl von Blähungen, das ist total unangenehm. Und ich bin dann tatsächlich auch aufgestanden, bin aufs Bett gegangen und habe erstmal so krass viel gefurzt. Und der Abend war dann auch gelaufen für mich. Also ich bin dann nach Hause gegangen, ich bin zu Fuß nach Hause gegangen, 20 Minuten und ich habe ja noch gefurzt, als ich zu Hause angekommen bin. Ist
quasi nach Hause geflogen,
ja,
okay.
Genau, ja. Ja.
Ich habe einen alten Bekannten, der Furzen zu seinem großen Thema gemacht hat im Bett, also der auch OnlyFans-Creator ist und Videos macht, wo er dann quasi für Leute, die, ich sag jetzt mal, so kleinen Obolus bezahlen, dann irgendwie, ich sag jetzt mal, Fürze widmet und dann auch richtig reinhaut.
Ja, ja, also no Kink-Shaming. Ich weiß, dass das absolut natürlich ein Kink ist.
Du, Leute mögen, was sie mögen.
Ja, klar. Aber ich habe halt gemerkt, dass das für mich ist, glaube ich, nichts. Nee.
Ich wäre jetzt auch niemand, der sich das jetzt geben würde. Aber hey, no shame. Leute mögen, was sie mögen. Was ich ja auch ganz spannend finde, so zum Thema abgefahrene Kinks, irgendwie, wenn man sich auch so mit Leuten unterhält und die dann auch so ein bisschen mal wirklich so ihre innersten Sachen nach außen kehren irgendwie, ne? Also ich bin auch teilweise manchmal echt überrascht, so wie spezifisch, also ungewöhnlich, aber spezifisch Sachen sind. Also beispielsweise, mir hat mal jemand vor Jahren geschrieben, dass er das irgendwie geil findet, wenn Männer Äpfel essen und dann der Saft des Apfels ihnen die Arme runterläuft. Aber es muss unbedingt ein Granny-Apfel
sein. Du kennst die Story auch.
Ja, die Person hat mir geschrieben. Und zwar, die Person wollte, dass es ein grüner Apfel ist und Granny Smith heißt diese Sorte. Und ich liebe diese Sorte, ne? Aber ich sehe diesen sexuellen Zusammenhang für mich halt nicht.
Ich erzähle diese Story immer bei meinen Touren eigentlich.
Ach was, erzähl.
Genau dieses mit diesem Apfelessen. Das ist eine der Storys, die ich immer erzähle. Und ich finde das gerade so lustig, dass du da auch anfängst, halt auch, dass der gleiche Typ dir auch geschrieben hat, weil der hatte mir auch mal nämlich mal geschrieben. Es ist jetzt Jahre her. Ich mache ja in Berlin diese Stadtführungen zur Geschichte der Sexualität und da reden wir halt auch über Fetische und Kinks. Und da erzähle ich halt auch so ein bisschen, ich habe so einen Essay geschrieben über die Entstehung sexueller Fetische und da mache ich so einen Unterschied zwischen dem, was ich soziale oder kulturelle Fetische nenne und auf der einen Seite und persönliche oder individuelle Fetische auf der anderen Seite. Und soziale oder kulturelle Fetische sind Fetische, die relativ häufig in einer gewissen Kultur vorkommen. Zum Beispiel BDSM für unsere Kultur. Mhm. Und persönliche oder individuelle Fetische sind halt Fetische, die in einer kleinen Handvoll an Menschen oder nur bei einer Person vorkommen, in einer gewissen Kultur. Und da ist halt das Apfelessen genau dieses eine Beispiel, was ich mal gebe, wo ich dann sage, zum Beispiel jemand, der darauf steht, jemand anderen beim Apfelessen zuzusehen und was es wirklich gibt. Halt jemand, sage ich dann mal, dass ich jemanden getroffen habe, der oder mir geschrieben hat, der mir darauf steht und es müssen spezifisch halt grüne Äpfel sein.
Ja, vor allem, das ist wirklich Granny Smith, es kann nicht Pink Lady sein, es kann nicht der allgemeine südbayerische Speiseapfel sein, es muss ein Granny Smith Apfel sein. Wie würdest du denn mit deinem Wissen, was du hast, denn das einordnen? Wie erklärst du dir das? Weil es ist ja in der Regel ja schon so, dass Leute, wenn sie einen Fetisch haben, dass das ja auch irgendwie einen persönlichen Hintergrund hat, einen psychologischen Hintergrund hat. Wie würdest du das erklären, based on dem, was du weißt?
Also ich fokussiere mich in meiner Theorie mehr auf die sozialen oder kulturellen Fetische. Das heißt, die relativ häufig vorkommen. Aber man kann das gewissen Grade auch übertragen auf individuelle Fetische. Ich nenne sie ein Nebenprodukt der Sozialisierung. Und unsere Sozialisierung hat halt sehr viel auch mit Geschlecht zu tun, mit Ethnie, mit Spezies auch, wie wir uns als Menschen gegenüber anderen Tierarten definieren. Deswegen sind auch nicht alle, aber viele Fetische spielen auch so ein bisschen in diesem Bereich. Also es gibt zum Beispiel dieses Beispiel von jemandem, der mal den Fetisch oder die Fantasie hatte, kastriert zu werden und dann von einer ganzen Gruppe von Männern durchgevögelt zu werden. Und das war so eine der ersten Stories, die man mir erzählt hat, nachdem ich nach Berlin gezogen bin, dass das anscheinend dann
ist das wirklich passiert?
Anscheinend. Also ich kann es jetzt nicht beweisen oder ich konnte es jetzt nicht überprüfen, aber mir wurde mir so erzählt, dass jemand halt diesen Fetisch hatte und die hatten das anscheinend wirklich organisiert, dass ein Arzt gekommen und den professionell kastriert hat. Und das spielt halt so sehr stark natürlich mit unserer Geschlechtersozialisierung, was es heißt, ein, unter Anführungszeichen, richtiger Mann zu sein.
Mhm.
Den den großen Fetisch, den ich immer so als Beispiel nehme in dem Essay, ist Pet Play oder Puppy Play.
Das hatte ich jetzt gerade angesprochen, weil ich das Gefühl habe, so in den letzten, sagen wir mal, 7 Jahren ist das ja wirklich explodiert so, ne? Also ich weiß noch, so vor 10 Jahren habe ich das gar nicht gesehen. Da habe ich das Gefühl gehabt, man ab und zu im Straßenbild, wenn es jetzt irgendwie die Fallsome oder irgendwelche anderen Fetischkontexte gab, hast du vielleicht mal Leute gesehen, die eben jetzt Pony da waren und es waren so die Freaks, die sich vielleicht in der Kutsche haben ziehen lassen oder so. Ja. Aber so Tiere habe ich gar nicht gesehen. Ich wusste, es gibt diese Maskots auch irgendwie, also welche Menschen, die sich quasi in so, ich sag jetzt mal, Werbemaskottchen verkleiden. Meistens sind das Tiere, aber das, man weiß, dass es das gibt, denn man sieht das eigentlich nie. Und dann plötzlich waren die Puppies da.
Ja, und ich glaube, dass da spielt halt so sehr stark diese Mensch-Tier-Sozialisierung mit rein. Also ich habe ja Soziologie studiert, aber auch mit einem großen Fokus auf Mensch-Tier-Beziehungen oder Critical Animal Studies. Das ist eine relativ neue Forschungsrichtung, die so die Beziehung oder die Bedeutung von Tieren oder zwischen Tieren und Menschen in der Gesellschaft so analysiert. Kann man so sagen, dass das so wie die Gender Studies so ein bisschen der akademische Arm der Frauenrechtsbewegung sind so die Critical Animal Studies so der akademische Arm der Tierrechtsbewegung. Und ich habe halt sehr viel auch so ein bisschen aus diesen Richtungen entnommen, um halt zu erklären, warum meiner Theorie halt nach Pet Play entsteht. Und wenn wir so ein bisschen gucken, was wir ein Tier nennen, wenn wir, also biologisch gesehen ist der Mensch eine Tierspezies von vielen. Aber wenn wir ein Tier sagen, dann meinen wir halt alles vom Regenwurm bis zum Gorilla, aber den Menschen ausgenommen, obwohl der Gorilla mehr mit dem Menschen gemein hat als mit dem Regenwurm. Und das ist halt diese kulturelle Definition. Und diese kulturelle Definition ist halt die dominante Definition. Es ist nicht die tatsächliche biologische, in Anführungszeichen, reale Definition von Tieren, aber es ist die dominante. Und über unsere Sozialisierung halt lernen wir halt diesen Dualismus und diese Trennung zwischen Mensch und Tier auch so sehr stark aufrechtzuerhalten. Also wir lernen, dass Menschen rational sind und Tiere nur von Instinkten getrieben sind, dass Menschen Teil der geistigen Welt sind und Tiere nur der materiellen, körperlichen Welt. Also es gibt so, wenn man die Philosophiegeschichte des Westens anschaut, nicht alle, aber ganz, ganz viele sind also sehr stark damit beschäftigt, so eine sehr starke Trennung zwischen Menschen auf der einen Seite und Tieren auf der anderen Seite aufzubauen. Und das wird uns halt beigebracht über unsere Sozialisierung, das halt auch aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass da halt eine gewisse Art von Druck entstehen kann, der sich halt lösen kann, indem man eben genau in das hineingeht, wo man gelernt hat, dass man es nicht sein soll, dass man es nicht machen soll, nämlich unter Anführungszeichen ein wildes Tier werden. Mhm. Und ich finde es ja auch sehr spannend, warum halt Hunde die am meisten benutzte Tierart für Petplay sind. Also es gibt ja auch Katzenmasken oder Ponyplay, wie du gesagt hast, aber so dieses Puppyplay mit Hundemasken ist halt das am meisten, was am meisten benutzt wird und was am sichtbarsten ist. Und ich glaube, dass das halt daran liegt, weil Hunde in der Sozialisierung der meisten Menschen halt am meisten vorkommen dieses Dominanzverhältnis zwischen Tier und Mensch in der Sozialisierung der meisten Menschen halt am sichtbarsten ist über die Beziehung zwischen Menschen und Hunden. Diese Dominanzbeziehung ist zwar eine sehr softe jetzt im Vergleich, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, sich Massentierhaltung anschaut oder so, aber diese Massentierhaltung ist halt viel unsichtbarer. Die meisten Menschen sind jetzt nicht auf einem Bauernhof groß geworden sind mal in der Massentierhaltung gewesen oder so. Also das spielt in der Sozialisierung der meisten Menschen nicht so eine Rolle, wie das jetzt bei Hunden der Fall ist. Und was aber nicht heißt, dass es nicht auch so sein kann. Also ich habe auch mal ein Video gesehen, wo jemand einen Fetisch oder die Fantasie hatte oder davon erzählt hat, geschlachtet zu werden wie ein Schwein. Und der ist wirklich auch auf einem Bauernhof groß geworden und hat immer gesehen, halt, wie halt die Schweine geschlachtet wurden. Was wiederum dafür spricht, dass es halt so mit der Sozialisierung zu tun hat. Und das kann man dann, jetzt hatten wir einen langen Schwenker, aber das kann man halt auch so auf diese individuellen oder persönlichen Fetische, wenn man jetzt auf das Apfelessen zurückgeht, ich kann jetzt nicht für die Person sprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwas mal in der Sozialisierung war, wo halt dieses Apfelessen irgendwie so eine ganz, ganz prägnant war und sich dann vielleicht dann in so einen Fetisch entwickelt hat.
Ich höre auf jeden Fall, ich höre es nicht nur, sondern ich weiß es halt so, Sexualität ist dein großes Thema, Fetisch auch. Gibt es irgendwelche Fetische, die du irgendwie besonders faszinierend findest?
Du meinst jetzt persönlich oder akademisch?
Persönlich.
Ja, ich bin auch kinky unterwegs, sehr früh mit Watersports angefangen.
Das bedeutet Pissplay genau, für Leute, die das Wort nicht kennen. Okay.
War jetzt auch schon eigentlich schon lange nicht mehr, das war mehr so in meinen früheren Jahren. Hat ja auch vor kurzem eine Folge, wo es über Fisting auch ging, also auch Fisting war es auch etwas, wo ich unterwegs bin. Was ich weniger unterwegs bin, ist so dieses klassische SM. Damit kann ich kann zum Beispiel auch uns selbst so leichte Formen, also ich kann man jagen mit Nippleplay. Ich kann gerne jemand anderen einen Nippel spielen, aber berühre auf keinen Fall meine Nippeln, dann jagst du mich damit weg.
Okay, krass. Es ist ja auch mal so ein bisschen so das eine oder das andere. Es gibt wirklich Leute, die lieben es und es gibt wirklich andere Leute, die sagen so, bleib mir los, weg damit. So irgendwie, aber so ein Ding so in der Mitte irgendwie gibt es eigentlich gar nicht, habe ich das Gefühl. Es ist wirklich entweder oder, genauso wie mit Füßen. Also entweder lieben Leute Füße oder sie haben so eine richtige Abneigung und du darfst noch nicht mal barfuß über den Teppich bei denen zu Hause laufen.
Da habe ich tatsächlich so ein Mittelding. Also ich bin weder einer, der so wirklich so krass auf Füße abgeht, noch jemand, der... Ich glaube, es hängt von den Füßen ab dann. Also ich hatte durchaus auch schon Footplay, aber es ist jetzt nicht so das allererste Go-To-Fetisch. Und ich glaube, es hängt so vom Typ und von den Füßen und auch von meiner Stimmung, glaube ich, ab.
Okay.
Dabei habe ich tatsächlich so ein Mittelding, aber bei den Nippeln, da habe ich auch schon mitbekommen, dass ganz viele entweder so richtig krass draufstehen oder es gar nicht, überhaupt gar nicht
anfassen. Man sieht es ja auch manchmal bei Leuten, die da sehr draufstehen, dass die schon so richtig verformte Nippel haben, irgendwie dann wirklich so ungefähr so lang wie mein kleiner Finger, so ein bisschen.
Ja.
Okay, aber lass uns vielleicht nochmal auf Watersports zu sprechen kommen. Ist es dann so, dass du quasi angepisst wirst oder dich anpassen lässt? Oder
beides
okay. Ja. Ich für meine Toilette auf jeden Fall sorgen um meinen Teppich zu Hause. Ist es dann wirklich dann so, dass man dann quasi so, ich sag jetzt mal, das Spiel vom, wo auch immer man gerade ist, in die sanitären Anlagen, also quasi ins Badezimmer verlagert? Oder ist es so, egal, scheiß auf den Teppich?
Nee, ganz auf Badezimmer. Okay. Nee, ich würde nicht auf meinen Teppich scheißen.
Also nicht wortwörtlich, sondern
nicht wortwörtlich gemeint. Also sowohl wortwörtlich als auch sprichwörtlich. Tatsächlich dann Bad, genau. Bad, also es gibt da zwar natürlich auch Möglichkeiten, dass man das auch im Bett machen kann mit Bettüberzug, der wasserdicht ist und so, genau. Aber das ist tatsächlich etwas, was Das habe ich mehr so in jungen Jahren gemacht. Mittlerweile ist das etwas, was schon finde, wer Jahre her ist bei mir.
Okay. Lass uns vielleicht mal kurz da reingehen. So, wie hast du gemerkt, dass das für dich ein Ding ist und was macht Waterplay oder Watersports für dich aus?
Ich glaube, das war damals, als ich in Luxemburg groß geworden bin und als ich dann irgendwann einen Führerschein hatte, dann war es bei mir halt los, weil dann konnte ich ja, dann konnte ich, in Luxemburg ist ja wirklich so, wir haben zwar öffentlichen Transport, aber der ist halt nicht so geil und alle sind so auf ein Auto bisschen auf angewiesen. Und sobald ich halt einen Führerschein hatte, war ich halt wirklich los. Da hatte ich halt jedes Wochenende in Dates und bin durchs ganze Land. Und danach habe ich noch die ganze Großregion in Deutschland, Frankreich, Belgien abgegrast. Und irgendwann hatte ich halt mal ein Date mit einem Typen, der halt auch darauf stand und oder der halt darauf stand und es halt vorgeschlagen hat. Und keine Ahnung, hab's dann gedacht, ja cool, lass uns probieren. Und es war in dem Moment einfach... Es war einfach geil. Also wir waren dann wirklich in einer Badewanne und ich glaube, es war so einfach, weil es so diese Verbindung auch mit dem Penis dann in dem Moment hatte, der, auf den ich zumindest in der Zeit halt auch so sehr fokussiert war, auf so Penis-Play, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ja, ich glaube, das war, weil es sich damit so sehr stark verbunden hat, hat das so ein bisschen diese Geilheit dann auch mit angefeuert.
Ich habe zum Beispiel hier im Podcast gelernt, wenn wir jetzt hier quasi, ich sag jetzt mal über Dirty Stuff sprechen, wenn es jetzt hier wirklich zu Kavi, also quasi zu Kacke-Play geht, ne, dass man da irgendwie darauf achtet, was man davor isst, ist es quasi bei Watersports, wenn das jetzt nicht spontan passiert, auch so, dass man dann wirklich darauf achtet, dass man davor keinen Spargel isst, weil der Spargel bekanntermaßen ja auch irgendwie dafür sorgt, dass Pisse komisch riecht oder dass man dann besonders viel Wasser trinkt, dass das dann vielleicht möglichst weiß und nicht irgendwie gelb ist, weil gelb ja auch mal ganz viele so, ich sag jetzt mal, Abfallstoffe beinhaltet, oder ist es egal?
Also das hängt natürlich von der Person ab. Bei mir ist es nicht egal. Ich habe tatsächlich auch lieber halt wirklich klar, das heißt, man hat viel getrunken davor. Es gibt ja auch diesen Trick, dass man Ananassaft immer trinkt.
Das macht wirklich einen Unterschied?
Ja.
Okay.
Ja, also jetzt nicht so krass, aber jetzt nicht so krass wie bei Spargel, aber es gibt so ein bisschen leichten Unterschied in der Richtung halt. Also bei mir ist auf jeden Fall so, dass mir das wichtig ist. Ich habe es nicht so gerne mit standstarken Geruchen oder Gerüchen oder so, sondern wirklich mehr so, wenn es klar ist und man viel getrunken hat im Vorfeld. Aber es ist natürlich, also es gibt auch Leute, die stehen auch absolut auf diese Spargelpisse natürlich, das gibt es auch, aber genau, es ist halt mehr, ich glaube, es ist eher selten.
Mhm. Ist es auch so, dass man zum Beispiel über Urin dann auch zum Beispiel riechen kann, ob die Person Alkohol getrunken hat oder vielleicht sogar Drogen konsumiert hat?
Ja, also ich persönlich kann es jetzt nicht sagen, weil so oft hatte ich es jetzt auch nicht. Oh, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt worden.
Nee, ich sehe es gerade nicht, mein Hund ist gerade hier mitten ins Geschehen reingesprungen.
Er ist doch sehr süß.
Ja, und lässt sich erstmal streicheln.
Wo waren wir?
Wir waren bei Urin und Urinspuren von Drogen und Alkohol.
Ach so, genau, ja. Ja, nee, es gibt ja tatsächlich auch diese Story von dem Typen, der im Berghain ja immer zwischen den Toiletten sitzt.
Den gibt es ja wirklich, den habe ich ja schon gesehen. Ja, ja. Aber der ist gestorben, habe ich gehört.
Ach so, okay, das habe ich noch gar nicht gehört.
Also ich habe mal gehört, dass er gestorben ist. I don't know, ich habe ihn noch lange nicht mehr gesehen.
Okay, ich hatte nur gehört, dass sie dass ein Künstler eine Statue errichten will über ihn und ihn ins Berghain stellen will. Und vielleicht war das deswegen.
Vielleicht ist das der Grund so, ne? Ja. Falls das wirklich stimmt. We don't know.
Ja, keine Ahnung.
Ne?
Ja, keine
Aber ich meine, was ich mich halt immer frage ist, da ja der Körper ja zum Beispiel Drogen oder auch Alkohol über den Urin abbaut, dass dieser Typ, wenn das ja dann quasi im Körper ist, ja auch wirklich ein totales Wechselbad an, also im Sinne von, der muss ja auch high davon werden eigentlich so, ne? Und unter Umständen nimmst du ja auch, wenn du zum Beispiel Medikamente nimmst, nimmt der Körper das ja vielleicht auch auf, weil einige Dinge ja der Körper nicht auf jeden Fall, weil der Körper halt einige Dinge nicht aufnehmen kann und die halt auch abbaut, so irgendwie. Ist das ja eigentlich im Grunde genommen ganz schön gefährlich so.
Es gibt natürlich genau Leute, die genau darauf natürlich stehen. Das ist auch wieder so ein bisschen Edgeplay. Und es gibt natürlich auch Leute, die, also wir reden ja natürlich jetzt über Leute, die es wirklich trinken wollen. Das ist ja auch nochmal wieder was anderes als Leute, die einfach nur, keine Ahnung, einfach nur spüren wollen auf dem Körper oder beim Ficken geil finden oder so. Und hier reden wir ja wirklich über Leute, die es trinken wollen. Und klar, es gibt natürlich auch Leute, die das geil finden, dann natürlich Pisse von jemandem zu trinken, der vorher halt vielleicht auch bestimmte Drogen konsumiert hat. Ehrlich gesagt, ich habe damit eigentlich, also persönlich sowieso gar keine Erfahrung und wie das jetzt genau biologisch oder ob das jetzt wirklich wie funktioniert, kann ich auch nicht sagen. Mhm. Aber habe schon öfters gehört auch, dass Leute genau darauf stehen.
Okay, du merkst gerade schon, das ist so ein bisschen mein Segway zum nächsten Thema, über das ich mit dir sprechen möchte. Und zwar hier in Berlin, wenn man auf Dates geht, ist eine Sache, die man ich würde sagen, in den letzten Jahren vermehrt mitbekommen, dass immer mehr Drogen auch in einem sexuellen Kontext genutzt werden. Also Chemsex ist das Stichwort. Da hast du ja auch kürzlich einen Artikel zugeschrieben für die Siegessäule über dein Erlebnis mit einer Person bei einem Chemsex-Date quasi.
Ja. Ja, also es war jetzt kein Chemsex-Date geplant. Das war, es war einfach ein reguläres Sex-Date. Das ist jetzt, ich glaube, 2 Jahre her. Und der kam rüber, wir hatten ein Date geplant, der kam rüber zu mir. Am Anfang war es eigentlich ganz nett. Der steht jetzt eigentlich jetzt nicht hier, aber normalerweise steht hier bei mir im Bücherregal so ein riesiger Dildo, der eigentlich nur als Deko da steht. Den habe ich aber gerade ausgeliehen, weil es wollte jemand von mir, ein Freund von mir, sich den ausleihen und wirklich mal benutzen. Aber
okay, und danach stellst du ihn einfach wieder so in den Bücherschrank, als ob nichts gewesen
genau,
wäre.
Genau, ja.
Okay.
Genau, bei mir steht er tatsächlich immer nur so als Deko, weil der wirklich viel zu groß ist. Und der Typ kam halt hier rüber und hat halt den Dildo gesehen. Ich habe gesagt, ja, der ist aber nur Deko, weil der ist viel zu groß. Und hat er gesagt, ja, gib mir das mal. Und hat ein bisschen Look drauf gemacht und innerhalb von ein paar Sekunden war der halt in ihm drin. Und das war schon geil und war auch beeindruckend. Und das Date an sich war auch geil, aber irgendwann ist er halt ins Bad verschwunden und war längere Zeit im Bad und kam dann raus und ich habe dann schon was gerochen und dann auch beim Küssen geschmeckt. Dann stellte ich halt heraus, dass der Monkey Dust halt heimlich in meinem Bad konsumiert hat.
Okay, dann vielleicht zur Einordnung. Monkey Dust ist eine Droge, eine chemische, die man raucht.
Ja, es ist eine relativ, also in den meisten Fällen raucht, die meisten zumindest rauchen, also man kann es auch anders konsumieren. Es ist eine relativ neue Substanz, die vor 2-3 Jahren in Berlin aufgetaucht ist, wo wir noch im Vergleich jetzt zu anderen Substanzen noch relativ wenig wissen. Es wird gerade an der Charité dazu geforscht, da sollen irgendwann jetzt bald Studienergebnisse vorgestellt werden. Aber generell kann man sagen, dass, ich jetzt Blödsinn sage, also so wie Crystal Meth eine stärkere Variante von Speed ist, ist Monkey Dust eine stärkere und risikoreichere Variante von Mephedron. Wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall halt es ist halt eine sehr starke, eine härtere Droge wirklich. Und als der das halt so heimlich bei mir geraucht hat, war es so, also damals wusste ich noch fast gar nichts über Monkey Dust. Das war eine generelle Einstellung, war einfach, also wenn du was konsumieren willst, ich will es nicht, aber ich habe kein Problem mit, wenn jemand was konsumieren will, aber ich will das wissen. Also ich will nicht, dass jemand das heimlich macht. Ich will wissen, wo mein Gegenüber beim Sexdate dran ist. Und das war auch eine große Red Flag für mich. Und das war dann natürlich auch das letzte Date. Und ein paar Monate später habe ich dann auch gesehen, dass er gestorben ist.
Ach was.
Und ich weiß natürlich nicht die Umstände, aber Monkey Dust halt auch eine Rolle gespielt haben soll. Ja, es ist halt eine Substanz, die jetzt seit 2 Jahren in Berlin, in der schwulen Chemsex-Szene auch unterwegs ist wo sich mittlerweile halt auch bei der schwulen Beratung halt die Fälle häufen von Leuten, die halt Hilfe suchen mit dem Konsum davon, weil viele halt sehr schnell im Vergleich zu anderen Substanzen halt sehr schnell Psychosen entwickeln, Wahnvorstellungen entwickeln, die teilweise richtig, richtig krass werden können. Und das ist etwas, was mir momentan so ein bisschen Sorgen auch macht. Ich hatte in meinem Umfeld auch eine Person, die eine Monkey Dust Abhängigkeit entwickelt hatte und das war teilweise richtig beängstigend zu sehen, wie diese Psychose sich halt so richtig krass entwickelt und dann halt so richtige Wahnvorstellungen sind von Verfolgungswahn, von Leuten, die sich dann vor dieser Person verstecken und dann nachts geschrien wird, weil man diese Person dann finden will, die es gar nicht gibt. Also ich habe das halt direkt mitbekommen und das war schon teilweise ziemlich beängstigend.
Das Ding ist ja, glaube ich, auch, dass diese Droge auch, glaube ich, sehr schnell süchtig macht.
Ja, also zumindest das, was wir, das spärliche Wissen, was wir dazu haben, scheint es schon etwas zu sein, was ein sehr hohes Suchtpotenzial hat. Sehr im Vergleich zu anderen Substanzen sehr schnell süchtig machen kann, ja.
Ich kann mich erinnern, ich war vor... Das ist bestimmt ein Jahr her oder so, habe ich mich mit so einem Typen getroffen. Es war auch mehr oder weniger eine Art Sexdate. Und dieser Typ ist auf jeden Fall halt ziemlich krass drauf gewesen. Also ich glaube, also ich sag mal so, innerhalb des Abends hat sich halt herausgestellt, dass er sich halt so mit allem vollgeballert hat, was man finden konnte. Also wir haben Alkohol getrunken. Er hat dann angefangen irgendwie zu kiffen noch. Da bin ich ja schon raus, weil Rauchen geht bei mir gar nicht. Habe ich dann gesehen aus dem Augenwinkel, dass er auch irgendwas gezogen hat. Und dann irgendwann ist er, als der Abend dann später wurde, wir haben uns auch kurz gut unterhalten, hatten auch Sex und so und alles war auch ganz cool. Aber dann plötzlich hat er dann angefangen, irgendwas aus einer Pfeife zu rauchen, aus einer Glaspfeife. Und ich habe dann gefragt, was ist das? Dann meinte er, dass es Monkey Dust ist. Und meinte halt, ob ich halt auch wollen würde. Und ich war so, danke, nein. Also das ist für mich wirklich so Next Level, auf gar keinen Fall so. Ne? Muss ja jeder selber wissen. Und wir sind ja hier für akzeptierenden Gebrauch. Also Leute können ja machen, was sie möchten, solange sie mündig sind und wissen, was sie da machen. Vielleicht auch die Risiken kennen im Idealfall. Aber it's not for me. Und auf jeden Fall war es dann halt so, dass er dann quasi, also für ihn war das irgendwie so, dass er irgendwie gerne wollte, dass ich da mitmache. Und ich wollte nicht. Und dann meinte er dann so, ja, kann ich dich irgendwie anhauchen? Also es gibt da irgendwie so ein Wort für. Und dann war ich so, nee, ich möchte das wirklich, ich möchte es weder einatmen noch sonst irgendwie. Und dann meinte er so, ja, ich könnte dir auch deinen Schwanz anhauchen damit, dann wird es irgendwie über die nein, danke. Ich könnte es dir auch quasi, ähnlich wie du gesagt hast, in den Arsch pusten, wortwörtlich. Wow, okay, ich war so, nein, ich will das wirklich nicht. Und wir haben dann noch irgendwie ein bisschen was gemacht, aber ich war schon abgetönt von diesem Geruch, weil dieser Geruch riecht so ein bisschen so wie im Sportunterricht, wenn man in die Umkleide kommt. Es riecht so abgestanden, es riecht nach Füßen, nach Käsefüßen, so nach Schmeißmauken einfach so. Ich fand es widerlich.
Oder wie ich mir abgeranzte Sperma vorstellen würde.
Ja, oder so, also widerlich einfach so, ne? Also mich hat das schon maximal abgetönt. Ich war dann noch ungefähr, glaube ich, eine Stunde da und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass er dann noch nicht mal, es war Winter, dass er dann noch nicht mal mehr die Fenster aufgemacht hat. Also er hat dann versucht, so eine Art Hotbox zu machen und ich habe dann, denke ich mal, so 10 Minuten das Zeug passiv eingeatmet so und bin dann auch gegangen, weil es mich einfach abgetönt hat. So. Und ich auch einfach gemerkt habe, dass der auch immer, so böse das klingt, immer hohler wurde so vom Gespräch einfach. So, das Gespräch wurde immer komischer und ich habe mich unwohl gefühlt und bin dann gegangen und habe dann aber auch trotzdem noch gemerkt, dass ich die nächsten 2 Tage, obwohl ich jetzt nicht wirklich geraucht habe oder so, es war wirklich passive Aufnahme, ich habe mich ganz schön langsam gefühlt. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich muss passiv was aufgenommen haben und hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen langsamer bin in meinem Auffassungsvermögen. Also ich habe das Gefühl gehabt, so Leute müssen mir Sachen mehrmals erklären, dass ich das verstehe irgendwie. Und ich war auch echt froh, dass ich keine großen Geräte steuern muss oder irgendwas in die Richtung mache oder Auto fahre oder so. Und das hat mir dann schon gezeigt, so. Ich habe hier gerade wirklich 10 Minuten maximal irgendwas passiv eingeatmet und es hat schon so einen Effekt auf mich. Also boah, und dann dieser Gestank einfach widerlich.
Ja, ja, also ich habe von diesen klassischen Chems konsumiere ich eigentlich sowieso auch eigentlich nie was, aber ich habe so eine sehr starke, bei mir war meine persönliche Grenze und das ist, ich rede jetzt wirklich nur von meiner persönlichen Grenze, was wie andere Leute das handhaben, ist natürlich absolut deren Ding, aber meine persönliche Grenze ist, ich möchte keinen Sex mehr haben mit Leuten, die high auf GHB, Crystal Meth oder Monkey Dust sind. Das sind so meine 3 Substanzen, wo ich mich einfach nicht wohlfühle beim Sex. Und selbst wenn ich nüchtern bleibe und aber die andere Person, das ist einfach, bei GHB hätte ich dauernd Angst, dass es irgendwie zu einer Überdosierung kommt, weil das ja auch mit ein paar Tropfen ja schnell passieren kann. Und bei Crystal Meth und Monkey Dust einfach von dem, was ich bis jetzt einfach gesehen habe und erlebt habe, also ich habe ja schon ein bisschen von diesem Monkey Dust jetzt Erfahrungen gesprochen, ich fühle mich einfach nicht wohl damit. Ich habe auch mal mit jemandem zusammen gewohnt, der eine Crystal Meth Abhängigkeit hatte und der war eigentlich dabei oder wollte eigentlich clean sein, aber hatte 2 Rückfälle, während wir zusammen gewohnt haben und das war auch echt krass. Also der hatte dann halt auch diese Paranoia, war dann auch 2 Tage lang in seinem Zimmer eingesperrt und wenn man so diese Paranoia dann auch mitbekommen hat, es ist einfach etwas. Ich fühle mich damit nicht wohl. Ich bin mit meinen anderen Substanzen sage ich, hey, du, was mach, was du willst und stört mich nicht. Aber mit diesen 3 Substanzen ist es etwas, auch wo ich sage, mach, was du willst, aber beim Sex, dann bin ich raus. Das ist etwas, wo ich mich persönlich einfach nicht wohlfühle damit.
Was es in Berlin jetzt auch vermehrt gibt, sind diese sogenannten Chills, also wo Menschen sich quasi treffen. Chillen, wie der Name schon sagt, da werden dann meistens auch Drogen konsumiert, meistens auch die Drogen, die du jetzt aufgezählt hattest. Ist das ein Thema für dich?
Nee, ich bin eigentlich noch nie auf einen Chill gewesen. Wurde ein paar Mal auch eingeladen, auch von einem guten Freund oder so. Aber es war immer etwas dabei, wo ich dann dachte, okay, es wäre eigentlich interessant hinzugehen, auch wenn ich selbst nicht konsumiere. Aber dann war es trotzdem wieder so, wo ich dann dachte, ja, okay, aber es geht ja trotzdem irgendwie, also die Leute, die dann gehen, geht es ja trotzdem so ein bisschen auch um Konsum mit dem Sex. Und auch wenn die mir jetzt sagen, dass ich nicht konsumieren muss, um dann trotzdem hinkommen kann, war immer so eine Hemmschwelle bei mir, aber trotzdem, weil ich dann, ich weiß nicht, es ist dann so die einzige Person zu sein, die da nichts konsumiert, ist dann irgendwie doch, ich weiß nicht, seltsam für mich dann vielleicht. Und es ist nicht seltsam, dass ich einen Druck fühlen würde zu konsumieren, überhaupt nicht. Also wenn, ich trinke ja auch so gut wie nie Alkohol und ich bin oft dann auch mit Leuten unterwegs und in einer Bar und ich bin der Einzige, der keinen Alkohol trinkt und das ist absolut in Ordnung, absolut cool. Aber in so einem, ich weiß nicht, in so einem Campsex-Setting ist das irgendwie nochmal eine andere Sache. Ja, das hat, deswegen, ich war, also persönlich war ich noch nie auf dem Chill. Ja. Ich weiß, dass es natürlich in Berlin sehr, sehr viel gibt und kriege ich natürlich auch mit auf den Apps regelmäßig, aber es ist etwas, wo ich persönlich noch nie war.
Ich finde es sowieso auch ganz ehrlich wild mittlerweile, wie offen solche Sachen auch auf Apps, auf gängigen Apps auch dargestellt werden, also im Sinne von mittlerweile auf Grindr oder wo auch immer man am Start ist. Es gibt auch sogar noch Apps, die noch ein bisschen, ich sag jetzt mal, exzessiver und offener sind, wo wirklich auf jeden Fall siehst im Sinne von, wer ist da, was wird da genommen und das wird auch gar nicht mehr irgendwie heimlich gemacht, sondern das wird wirklich so nach außen getragen auch einfach. Das finde ich ganz schön krass mittlerweile.
Ja, krass, das richtige Wort. Also es ist, man merkt es auf jeden Fall, ja. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, in Berlin auch nochmal, also in Großstädten sowieso. In Großstädten ist das sowieso nochmal ein bisschen sichtbarer und ich glaube in Berlin nochmal sichtbarer als in anderen Großstädten.
Also ich glaube, zum Beispiel, wenn man jetzt in London oder so ist, ist es natürlich noch krasser oder Amsterdam oder so, aber ich finde es mittlerweile echt ganz schön wild.
Es ist natürlich in Berlin und in anderen Großstädten immer sichtbarer geworden und in den letzten Jahren. Es ist auch ein anhaltendes Thema. Also ich finde, es ist auch sehr schwierig, über das Thema zu sprechen in einer Art, die weder stigmatisiert, aber gleichzeitig auch die potenziellen Probleme natürlich auch erwähnt. Also es gibt, Menschen konsumieren Cams und Drogen aus den unterschiedlichsten Gründen und auch in unterschiedlichsten Maßen und in unterschiedlichen Formen und als Kind bin ich ja so aufgewachsen, wenn du einen Joint rauchst, dann landest du am nächsten Tag mit der Spritze Heroin im Arm am Bahnhof zu. also sogar in Luxemburg haben wir das so gelernt. Und das ist natürlich absoluter Quatsch und absoluter Blödsinn. Mein ganzes Denken und meine ganze Herangehensweise zu Drogen hat sich auch radikal verändert. Selbst wenn ich eigentlich nichts konsumiere, trotzdem hat sich das radikal verändert, seitdem ich halt hier lebe und mich auch damit dem Thema beschäftige. Und ich einfach merke, also so, es ist nicht so ein einfaches Schwarz-Weiß. Es gibt Menschen, die konsumieren Drogen und die haben überhaupt kein Problem damit und konsumieren viel. Und es gibt Menschen, die konsumieren wenig und für die ist es aber schon ein Problem oder für die entwickelt es sich schnell zu einem Problem. Es hängt von den Drogen ab, es hängt von deiner psychischen Verfassung ab. Es hängt von der Menge ab. Also da sind ja so viele Sachen, die zusammenkommen. Von daher will ich das alles gar nicht über einen Kamm scheren. Mhm. Und trotzdem ist es natürlich auch so, durchaus so, das ist ja auch mittlerweile durch Studien untermauert, dass es trotzdem natürlich auch unter Leuten, die Kensex konsumieren, einen höheren Anteil an psychischen Problemen gibt. Und die nicht unbedingt durch die Kensex oder durch die Kems jetzt ausgelöst werden und durch die Drogen ausgelöst werden. Aber von daher bin ich da vorsichtig natürlich mit dem Kausalzusammenhang. Aber eine Korrelation natürlich schon durchaus besteht, wo Drogen natürlich auch gewusst, Drogen immer auch ein Weg sein können, eine Form von Eskapismus sein können. Und auch da ist es natürlich jetzt, man kann nicht alles über einen Kamm scheren und dann immer sagen, das ist in all jedem Fall immer problematisch. Das hängt das immer davon ab, was konsumiert wird, wie konsumiert wird und damit welche Auswirkungen also auf den Rest des Lebens hat, auf das Sozialleben, auf das Berufsleben und so weiter.
Wobei ich sagen muss, problematisch finde ich, es gibt schon gewisse Problematiken. Also ich habe zum Beispiel mit einem Mädchen zusammen studiert und war mit ihr zusammen mal feiern und wir haben dann noch danach einfach ein bisschen gechillt und sie hat mir halt erzählt, beziehungsweise sie hatte war süchtig nach GHB, also G. Und eine Freundin findet dabei auch, was seltsamerweise auch irgendwie eher eine Droge ist, die eher seltener bei Frauen verbreitet ist. Aber auf jeden Fall beide hatten halt tatsächlich ein Problem. Und das ging halt sogar so weit, dass sie mir halt gesagt haben, dass sie mittlerweile halt, wenn sie nüchtern sind, noch nicht mal mehr Sex haben können. Weil das irgendwie zusammengehört für beide so in ihrem Kopf oder in ihrem Körper, wie man es nennen möchte. Ja. Und das höre ich immer wieder und das finde ich dann schon irgendwie ein bisschen eine beängstigende Vorstellung auf jeden Fall. Und da würde ich dann schon sagen, dass da ein Problem für die Leute vorherrscht auf jeden Fall. Ja. Aber lass uns nicht zu den Moralaposteln werden, sondern lass uns nach unserem Fuckboy des Tages gucken. Der Fuckboy des Tages ist die interaktive Sparte hier bei uns beim 030 Booty Call, wo ihr mit uns ins Gespräch kommen könnt, wo ihr uns eure spannendsten, lustigsten oder auch verrücktesten Stories von euren Dates schicken könnt und wir sprechen darüber. Heute hat es der Jermaine gemacht. Bitteschön.
030 Booty Call. Fuckboy Story des Tages.
Weil Jermaine sich selbst hier nicht im Podcast hören möchte, gebe ich einfach seine Geschichte in meinen Worten wieder und hoffe, dass ich das auf jeden Fall auch gut so zusammenbringe. Und zwar, er ist feiern gewesen und hat beim Feiern so einen Dude kennengelernt, hat ihn mit nach Hause genommen, die haben die Nacht zusammen verbracht, Knickknack und so weiter. Und am nächsten Tag, als der Typ weg war und er, keine Ahnung, so ein bisschen die Spuren vom Vortag beseitigt hat, also quasi die Wohnung ein bisschen aufgeräumt hat, seine Klamotten von gestern Abend irgendwie zusammengelegt hat und in die Waschmaschine gepackt hat, hat er gemerkt, dass in der Hosentasche normalerweise eigentlich hätte noch Geld sein müssen, so 30 Euro oder so, so Wechselgeld oder so. Aber er war dann auch nicht mehr ganz so sicher, ob er das Geld vielleicht doch noch irgendwie dann doch noch für einen Drink ausgegeben hat oder ob das vielleicht irgendwie fürs Taxi draufgegangen ist. Who knows, kennt man ja, ne? Jedenfalls, als er dann duschen gegangen ist, und Musik hören wollte, war es dann so, dass er halt dann wie immer irgendwie gesagt hat, Alexa, spiel mal Beyoncé oder Alexa, spiel mal Ariana Grande oder was auch immer er gehört haben möchte. Vielleicht auch Alexa, spiel Drake. Aber Alexa hat einfach geschwiegen. Und als er hingeguckt hat an die Stelle, wo Alexa normalerweise stehen würde, war die weg. Also, was lernen wir daraus? Der Dude hat auf jeden Fall nicht nur das Geld von ihm mitgenommen, sondern auch die Alexa. Also, das war dann auf jeden Fall dann doch ein sehr ernüchternder Moment für ihn.
030 Booty Call. Fuckboy Story des Tages.
Wow.
Was denkst du, wenn du das hörst?
Das ist auch so eine Story, wo ich mir manchmal auch ein bisschen Sorgen mache und wo ich manchmal auch so ein bisschen auf meine eigene Vergangenheit zurückblicke und denke, dass ich manchmal ein bisschen naiv war mit Typen, die ich dann bei mir zu Hause hatte oder nach zu Hause eingeladen hatte. Und ich froh bin, dass es nie so weit bei mir gekommen ist, weil das ist nicht zum ersten Mal, dass ich so eine Story höre. Und je mehr ich solche Stories höre, desto mehr, muss ich auch sagen, werde ich selbst auch ein bisschen vorsichtiger mit Dates, mit privaten Dates.
Hm. Ist denn schon bei dir irgendwas weggekommen?
Nee, Gott sei Dank noch nicht. Aber es ist etwas, was so ein bisschen mehr, ich habe das schon gemerkt, dass ich manchmal in der Vergangenheit dann bei Sexdates dann immer gedacht habe, ich muss jetzt aufpassen, ohne dass jetzt die Person mir irgendeinen Grund dafür gegeben hätte. Aber weil man das so öfters jetzt auch immer hört, ist das beim Sex immer manchmal so ein bisschen im Hinterkopf dann manchmal mit dabei, dass man so denkt, okay, ich passe da lieber auf, weil, also wenn es natürlich jetzt ein Date ist mit einer Person, die man zum ersten Mal datet, weil Leuten, die man jetzt länger kennt, ist natürlich nicht so eine Sache, aber bei Dates, die man zum ersten Mal datet, ist das immer etwas, was beim ersten Mal dann immer so ein bisschen bei mir im Hinterkopf auch ist.
Mhm. Lass mich dich eine Sache fragen, und zwar, wenn du Leute datest, also angenommen, du gehst zu einem Date oder jemand kommt zu dir, machst du das auch, dass du eine Person hast, vielleicht einen Partner, vielleicht einen Freund, eine Freundin, der du dann quasi einen Screenshot schickst, mit wem du dich triffst oder vielleicht eine Location schickst, für den Fall der Fälle, dass irgendwas passiert?
Das ja. Ich habe tatsächlich so, dass meine beste Freundin, die kann immer sehen, wo ich bin. Mit der habe ich meinen Google Standort immer live geteilt. Die kann zu jeder Zeit 24/7 immer gucken, wo ich bin. Und das haben wir bewusst auch so ausgemacht, weil ich mich damit einfach wohler fühle. Das ist nicht nur jetzt wegen Dates oder so, das ist auch generell, also die queerfeindliche Gewalt steigt ja auch ganz krass. Und ich fühle mich einfach generell wohler, wenn ich weiß, ich habe eine Person, die immer sehen kann, wo ich bin, der ich vertraue und die immer sehen kann, wo ich bin. Und das ist bei mir meine beste Freundin.
Also vorausgesetzt, du hast das Handy im Körper.
Genau.
Das weiß man halt auch nicht, ne? Muss man auch sagen, ne? Genau. Aber im Zweifelsfall weiß man dann, wo der Dieb die Diebin ist, wenn er dann irgendwie weg sein sollte. Okay, lass mich vielleicht noch eine Sache oder zwei Sachen mit dir abklären. Und zwar, ich würde gerne wissen, was deine persönlichen Takes zu folgendem Thema sind, okay? Also, ich bin eine Person, ich habe in meinen 20ern immer Urlaub in den Staaten gemacht. Und ich würde jetzt einfach voll gerne von dir wissen, ob du denkst, dass ich überreagiert habe, weil kennst du diese Momente, wo man sich selber nicht sicher ist, wo man denkt so, bin ich das Arschloch gewesen oder bist du das Arsch gewesen? So. Manchmal ist das ja irgendwie nicht ganz klar so, aber ich würde gerne wissen, was du denkst. Und zwar, es gibt so einen Dude, den ich immer getroffen habe, jedes Jahr, wenn ich in den Staaten gewesen bin, weil ich bin mal jedes Jahr, vor allem in meinen 20ern, immer in die gleichen Städte gefahren, Atlanta und Miami. Und wir haben uns letztes Jahr wieder getroffen und wir sind quasi wie auf so Dates gegangen. Also im Sinne von, er hat mich irgendwie im Hotel abgeholt, wir sind dann irgendwie feiern gegangen, wir sind essen gegangen. Also wirklich so wie so Dates einfach so. Und das haben wir über Jahre gemacht. Also er kennt mich quasi schon, seit ich Anfang 20 bin. Also ist schon eine Weile her auf jeden Fall. Letztes Jahr war ich auch da, haben wir auch wieder gemacht. Und er hat mir jetzt vor ein paar Wochen recht spontan geschrieben, dass er mit einer Gruppe von Freunden nach Europa kommt, einen Europatrip macht und mich dann auch gerne sehen würde. Die sind unter anderem in Amsterdam, in London und dann halt in Berlin und in Stuttgart. Und er hat mir das allerdings so kurzfristig geschrieben, dass ich zu dem Zeitpunkt, als er hier war, gar nicht wirklich in Berlin war, so, sondern halt über das Wochenende war ich in Estland, jemanden besuchen, darüber gleich noch. Auf jeden Fall war es dann halt so, dass er erstens super kurzfristig halt geschrieben hat. Ich konnte dann eigentlich gar nicht wirklich da sein und war dann quasi nur noch an dem letzten Tag, an dem er hier war, hier. Mhm. Und habe dann aber auch extra gesagt, okay, cool, dann sind wir verabredet, dann plane ich Zeit für dich ein. Habe mich wirklich voll beeilt, als ich dann wieder gelandet bin, nach Hause zu kommen, meinen Hund abzuholen, und hat ihn dann geschrieben. Und hab dann geschrieben so, hey, ich bin wieder zurück und so. Und er so, hey, welcome back, bla bla bla. Dann habe ich gemeint so, in welchem Hotel bist du? Damit ich einfach Bescheid weiß, wo ich hinkommen soll oder in welcher Area wir auf jeden Fall gucken, wo wir essen gehen können. Er hat dann irgendwie 2 Stunden gebraucht, mir darauf zu antworten, obwohl er die ganze Zeit online gewesen ist. Mhm. Ich bin in der Zwischenzeit nach Hause, also mit Paco, mit meinem Hund.
Also es war der Tag, wo ihr auch
wo ich, genau, also ja. quasi, ich bin aus Estland zurückgekommen, ja. habe meinen Hund bei meiner besten Freundin abgeholt ja. und da um diese Zeit, es war keine Ahnung, sagen wir mal so 18, 19 Uhr, und hatte dann geschrieben, er hatte dann irgendwie 2 Stunden, 2,5 Stunden gebraucht, um mir einfach nur zu sagen, in welchem Hotel er ist. Mhm. Damit ich einfach nur weiß, wo wir uns treffen. Bin nach Hause gegangen, hab mich vorbereitet, umgezogen, geduscht, alles mögliche so, ne? Fertig gemacht. Mhm. Kommt dann irgendwann so die Location. Und ich habe halt in der Zwischenzeit dann gedacht so, I don't know, aber du bist die ganze Zeit online. Mhm. Und es kam dann halt irgendwie überhaupt nichts mehr. Und dann war ich so, okay, also wenn du irgendwelche anderen Pläne hast, ist das vollkommen fein, aber dann hätte ich es irgendwie cool gefunden, wenn du mir vorher Bescheid gesagt hättest, weil eigentlich habe ich das jetzt hier schon als Verabredung gesehen so ja. und habe ich gemeint so, okay, wenn du offensichtlich andere Pläne hast, dann mache ich jetzt auch andere Pläne. Dann kam dann wieder irgendwie 1,5 Stunden, 2 Stunden nichts. Ich habe dann irgendwie, war dann schon so ein bisschen angefressen, habe dann was anderes ausgemacht, habe mich dann mit Freunden von mir getroffen und habe dann aber gesehen, dass er die ganze Zeit online ist und so. Und dann meinte er dann so, ja, warum rufst du mich denn nicht an? Und habe ich gemeint so, Digga, ich meine, offensichtlich bist du die ganze Zeit online. Ich habe dich was gefragt, du hättest irgendwie antworten können und ich sehe da jetzt nicht irgendwie den Need-Leuten hinterher zu rennen, so, ne. Hab dann auch nicht zurückgerufen und war dann so, ja, whatever, ne. Mhm. Am nächsten Tag habe ich ihm dann geschrieben, weil dann ist er quasi nach Hause geflogen. Ich habe zu ihm gesagt so, hey, ich wünsche dir einen guten Flug nach Hause, aber ich kann nicht leugnen, dass ich irgendwie enttäuscht bin, wie das gelaufen ist. Weil wir kennen uns ja schon vor lange. Und ich habe das Gefühl, wir sind verabredet gewesen so. Und
also ihr habt es wirklich nicht mehr getroffen?
Wir haben uns auch nicht mehr gesehen dann und so. Also es ist wirklich nichts passiert. Ich habe mal meine Sache gemacht, aber er ist bis nachts um 4 online gewesen. Ich habe die ganze Zeit gesehen, er ist online gewesen.
Ja.
Und ich meine, klar ist es sicherlich aufregend, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land zu sein. Und ich meine, ich bin nicht gestern erst geboren. Ich weiß dann schon irgendwie zu sehen, wann man eine Option ist und wann man wirklich sich mit jemandem treffen möchte. So, weißt du, ich meine, ich habe wirklich mich wirklich beeilt, voll schnell nach Hause zu kommen, um, keine Ahnung, dass ich früh schnell los kann und so, ne? Und er hat dann irgendwie, ist dann total ausgerastet und meinte im Sinne von, dass er überhaupt nicht versteht, dass ich so reagiere, das wäre ja voll bitchig von mir, außerdem verdient er eine viel bessere Behandlung, er hat keinen Bock auf so Drama, bye. Und wow. Ich habe ihn dann geblockt, so. Weil er dann auf jeden Fall auch eine richtig assi Nachricht geschrieben hat.
Ja.
Findest du, dass ich übertrieben habe? Nein. Oder findest du es schon nachvollziehbar, dass ich irgendwie so reagiert habe? Was würdest
also,
du sagen?
Also so wie es du mir erzählt hast, finde ich absolut nachvollziehbar. Also es klingt ja so, also ihr hattet ja, selbst wenn es ein Missverständnis gab, dass es noch nicht fest war, dass ihr euch trefft, war es ja trotzdem schon sehr stark in diese Richtung.
Mhm.
Also mindestens verstehbar, sehr stark in diese Richtung, dass ihr euch an diesem Tag trefft. Und wenn du dann eine Nachricht schreibst und wo soll ich hinkommen und der antwortet nicht, also
aber ist die ganze Zeit online.
Und ist dann, und die ganze Zeit online. Also selbst wenn er nicht online ist, das wäre mir jetzt sogar hier in dem Moment egal, aber selbst wenn es dann gewusst ist, ihr habt darüber gesprochen, euch an dem Tag zu treffen und du schreibst und er dreht es dann danach so um, dass du ja hättest anrufen können, obwohl du ja den Kontakt gesucht hast. Also quasi umkehrt jetzt. Also ich find's irgendwie eine krasse Umkehrung der Tatsachen.
So. Ich find's halt einfach wild, so ich sehe, du bist die ganze Zeit online und ich meine, ich hätte angerufen, wenn er nicht online gewesen wäre. Ne? Aber du bist die ganze Zeit online.
Ja.
Also sorry, also ich meine, verarschen kann ich mich selber so, ne? Also auf jeden Fall, du jetzt auch die Mail sehen müssen, so. Also Steffi, meine beste Freundin, kennt ihr aus dem Podcast, ist ausgerastet, weil sie halt da genau dabei gewesen ist, so, ne? Und meinte auch so how disrespectful einfach so, ne?
Nee, also für mich wäre das schon so eine, ja fast schon eine Red Flag, also mindestens eine Orange Flag.
Weißt du, ich denke mir so, ey, weißt du, wir kennen uns seit Jahren, du kommst in meine Stadt. Ich bin nicht da, weil du halt so komisch planst und wir davon nicht gesprochen haben und du schreibst mir die ganze Zeit, du willst mich unbedingt sehen, so. Und vor allem, wir sind nicht nur Kumpels oder so, sondern wir sind so, dass ich auf jeden Fall sagen würde, uns hat er auch schon selber so gesagt, oder ich glaube, wir waren beide der gleichen Meinung, würden wir im gleichen Land oder auf dem gleichen Kontinent wohnen, würden wir safe daten.
Ja.
Weißt du, ich meine? Ich finde, das zeigt schon irgendwie, dass das irgendwie ein bisschen awkward ist.
Ja, Ja, ich finde es auch, also ich finde es absolut nicht in Ordnung. Und für mich ist das so, bei mir gehen da so ein bisschen Alarmglocken und da ist für mich so ein Zeichen, wo ich schon denke, okay, das ist etwas, worauf ich keinen Bock habe.
Mhm.
Also so ein Drama oder so Unzuverlässigkeit und dann danach die Fakten umdrehen.
Das ist so unreflektiert und so wenig wertschätzend einfach so, ne?
Wenn du ja ganz klar den Kontakt gesucht hast und es ganz klar war, dass ihr euch hätte treffen sollen an dem Tag und danach macht er dir Vorwürfe, weil du jetzt nicht in der Form versucht hast zu kontaktieren, wie er es jetzt daneben sagt. Nee, das ist ein absolutes No-Go. Also ich finde nicht, dass das in irgendeiner Form übertrieben war.
Okay, dann bin ich auf jeden Fall beruhigt, das weiß ich. Dann weiß ich bin nicht irgendwie hysterisch und unreflektiert.
Nein, gar nicht.
Okay.
Ey, du hast ja erzählt, dass du in Estland warst auch. Wie ist das Date da gelaufen?
Ja, also für die Leute, die es jetzt die Folge jetzt gerade zum ersten Mal hören, ich habe es in der letzten Folge ja versprochen, dass ich darüber berichte, wie in Estland gelaufen ist. Da habe ich ja so einen Dude, den ich kennengelernt habe auf dem Hauptfestival vor 2 Jahren und dieses Jahr wieder getroffen habe und dann extra hingeflogen bin, um ihn zu sehen. Und ich sag mal so, das Date ist echt ganz cute gewesen. Also Tallinn, das ist die Hauptstadt von Estland, ist echt cute. Also falls ihr mal eine Destination braucht, die vielleicht jetzt irgendwie nicht Barcelona, London oder Paris ist, könnt ihr das auf jeden Fall machen. Das Date ist echt ganz cool gewesen eigentlich. Also es war echt so ein süßes Couple-Date. Ich hatte auch so ein bisschen Schiss, weil wir haben so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Zeitraum zwischen, als wir uns das letzte Mal in Berlin gesehen haben und das Date in Tallinn, da sind schon bestimmt fast 2 Monate dazwischen gelegen. Und da ist dann der Kontakt auch so ein bisschen abgeflaut. Und da habe ich dann schon so ein bisschen Schiss gehabt, so dass es irgendwie so komisch wird, so nach dem Motto, man ist dann da, man ist sich total fremd oder das Interesse ist weg oder keine Ahnung so. Aber es ist gar nicht der Fall gewesen, einfach nur busy mit Arbeiten gewesen. Und das Date war halt echt richtig schön. Also wir haben wirklich so ein richtiges Couple-Weekend gemacht. Mhm. Eigentlich quasi so ein richtiges Dating-Weekend im Sinne von, du chillst zusammen, du guckst Filme, du gehst essen. So auf jeden Fall, was echt ganz nice gewesen ist. Aber ich würde sagen, dass es, glaube ich, auch wieder so eine Situation ist, falsche Zeit, falscher Ort.
Okay.
Also kennst du dieses Gefühl mit Leuten, wenn du Leute kennenlernst und denkst so, zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort würde das alles besser passen?
Ja, ja. Und das war hier der Fall, dass
genau. Gepasst hat. Genau, so von dem Hintergrund halt, dass, also ich würde sagen, er bringt voll viel mit im Sinne von, ich würde dich wirklich ernsthaft daten wollen, wenn wir in der gleichen Stadt wohnen würden, so, ne? Aber wenn ich irgendwas von meiner letzten Beziehung gelernt habe, ist es keine Fernbeziehung mehr, ne? Und auch keine Beziehung, wo irgendjemand von irgendwo anders herzieht wegen dir. Weil das immer irgendwie so ein Ungleichgewicht in die Beziehung reinbringt, so irgendwie. Weißt du, ich meine, es gibt immer dieses Unausgesprochene im Sinne von, wegen dir bin ich hierher gezogen. Ja. Wegen dir habe ich mein Leben da aufgegeben.
Ja.
Wegen dir muss ich mir einen neuen Freundeskreis suchen. Und da ist das Ding halt, dass er sich jetzt gerade jetzt auch in Brasilien, wo er ursprünglich herkommt, eine Immobilie gekauft hat. Ist es jetzt natürlich auch so, dass er jetzt auch zeitlich und finanziell irgendwie sehr eingebunden ist und jetzt auch für ein paar Monate nach Brasilien geht, um das alles abzuwickeln. Und das ist so ein bisschen, ja, schwierig.
Ja.
Aber er hat mir jetzt gestern geschrieben, dass er nächste Woche tatsächlich wohl nach Berlin kommt für eine ganze Woche und mich auf jeden Fall auch sehen möchte und wir uns auch treffen möchten und so. Also ich bin jetzt nicht der einzige Grund, warum er hier ist, so, ne? Aber ja, das ist auf jeden Fall cool, da auf jeden Fall hinzugucken und mal schauen, aber it's the wrong time and it's the wrong situation.
Das ist schade, aber du hast gesagt, ihr habt euch auf dem Whole Festival kennengelernt.
Genau, vor 2 Jahren und dann dieses Jahr nochmal getroffen und es war halt wirklich richtig, richtig nice und dann ist er dann nochmal nach Berlin gekommen, um mich zu sehen.
Wie war das denn dann auf dem Whole Festival, also wie, magst du mir erzählen, wie ihr euch da... Oder erzählst du das schon?
Ich habe das schon erzählt, aber ich kann es auch mal erzählen.
Okay.
Nee, also im Sinne von, wir haben uns auf dem Horror Festival kennengelernt und wir hatten dann beide Male was auf dem Festival und haben auch so Zeit so verbracht und so, aber beide Male waren halt auch schon extrem, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du mit Leuten Sex hast und es fühlt sich nicht nur an wie Sex, sondern es fühlt sich wirklich an so, du hast eine Connection und du hast so einen Vibe und da ist auch zwischenmenschlich irgendwas und es fühlt sich halt irgendwie so an, wie du dir quasi so, ich sag jetzt mal, Couple-Sex im Idealfall vorstellen würdest.
Ja.
So ein bisschen.
Ja.
So Boyfriend-Sex würde man, glaube ich, dazu sagen.
Eine gute
so ein bisschen.
Verbindung. Eine gute
Connection, aber auch so zwischenzeitlich auch so die Themen, wir haben viel gemeinsam.
Ja.
Und das Wilde ist, dass ganz viele Leute meinen, dass wir uns ähnlich sehen. Also auch seine Freundin meinten so, Alter, der sieht aus wie der Zwilling, so ein bisschen so, ne? Es ist ein bisschen witzig auf jeden Fall. Wir haben ähnliche Hobbys, er ist auch DJ und macht auch Podcasting dort und also es ist irgendwie ein bisschen witzig irgendwie so. Also wir haben viele Sachen gemeinsam, aber natürlich auch viele Unterschiede so.
Mhm.
Was ja natürlich auch gut ist, weil man möchte ja nicht mit sich selber zusammen sein so, ne? Lass mal gucken, wie es weitergeht auf jeden Fall. Aber ich meine, ich denke mal so das Romantische im Sinne von, das ist ein romantisches Dating im Sinne von mit der Absicht, dass man sich jetzt wirklich verliebt. Ja, es ist einfach nicht die richtige Zeit, der richtige Ort.
Und wie ist es denn auf dem Hole Festival, wenn du dann so, wenn du ihn dann datest, also auf dem Hole Festival dann? Bist du dann das ganze Festival dann mit dieser einen Person zusammen oder ist man dann...
Wir haben zur Zeit zusammen verbracht so, aber wir waren ja beide auch mit unterschiedlichen Leuten da.
Okay.
Also er hatte seinen ganzen Freundeskreis, ich hatte einen Freundeskreis und dann sieht man ja auch lauter Leute, die man kennt, man lernt neue Leute kennen. Das war dann immer so, hey, war cool, wenn man sich so sieht und so, aber man hat dann auch so Quality Time zu verbracht, so ein paar Stunden, aber man hat dann auch sein eigenes Ding gemacht. So.
Okay. Ja, weil ich war ja auch schon auf dem Hole Festival ein paar Mal, ich war früher eigentlich. So dieses, der erste Mal war vor der Pandemie.
Mhm.
Und war dann eigentlich jedes Jahr da, also außer halt wenn den Lockdown-Jahren natürlich, und mit Ausnahme des letzten Jahres, weil es halt so schlecht gefallen ist, ein Wochenende vor dem CSD in Berlin. Aber ja, ich fand es schon sehr, also es war das einzige Festival, das wir bis jetzt war, ansonsten auf keinem Festival, aber ich fand es so super, ich fand es super spannend. Vor allem am Anfang war es ja noch, vor der Pandemie war es noch so ein kleineres Event. Das hat sich wirklich so ein bisschen angefühlt wie so ein kleines Berlin-Community-Event.
Wie so eine Klassenfahrt irgendwie, ja, ne? Ja. Ja.
Und das hat sich dann mittlerweile sehr stark verändert, weil es ja das Festival so sehr, sehr gewachsen ist und sehr international, sehr bekannt geworden ist und fast schon overwhelming jetzt ist, wie groß das Festival eigentlich ist. Von daher hat mich interessiert, wie das dann so ist, wenn man dann eine Person, das war ja jetzt auch dann, das war vor 2 Jahren, hast du gesagt, oder?
Also wir haben uns jetzt die letzten 2 Jahre, also ich war jetzt 2 Mal da gewesen, ja. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt und haben uns dann an beiden Malen getroffen.
Okay.
Und ja.
Okay, ja. Ja.
Aber erzähl mal ganz kurz bei dir, hast du irgendjemanden dort kennengelernt? Hast du Sex auf dem Festival gehabt?
Auf dem Festival selbst tatsächlich nicht, wobei doch das erste Jahr, ja, ich glaube das erste, das war 2019, weil ich mich kaum noch daran erinnern kann. Ich hatte mehr, was ich mehr so vor Augen habe, ist das ganze Festival an sich und das war so ein Jahr nach der Trennung aus meiner letzten Missbrauchsbeziehung und ich hatte, was ich so sehr stark vor Augen habe, ist mehr so, dass ich weiß noch, wie ich da auf diesem Festival war und es war vor allem diesem kleinen Berlin Community Event, so ein Gefühl von Connection und Community und ich war am Tanzen und Tanzen und Tanzen ohne Ende und habe so das Gefühl gehabt, ich würde so sehr viel loslassen aus diesem vergangenen Jahr da. Das ist mir so mehr vor Augen. Aber ich glaube, ich hatte in diesem Jahr auch Sex da, aber ich kann mich daran kaum noch erinnern. Es war mir so ein Nebending. Ich bin auch bei dem, ich finde es auch nicht so, es ist nicht so das Gemütlichste auf einem Festival für mich Sex zu haben. Ich bin tatsächlich so eine Bad Bitch, dass ich gerne mein großes Bett habe und da ein Date habe.
Es ist sauber, ja, man fließt in das Wasser. Okay, ich verstehe.
Vor allem, man kann ja auch Sex ohne Penetration haben, aber wenn es jetzt wirklich um Analsex geht, ist halt immer schwierig, bei so einem Festival das wirklich sauber hinzukriegen.
Oh, das war ja auch wirklich, habe ich ja auch ausführlich beschrieben, dass das erste Jahr, letztes Jahr für mich wirklich im Grunde genommen so scheiße war der Überbegriff für mich irgendwie, ja. Weil alle haben in die Duschen gekackt, so weil die da ihre Duschings gemacht haben, weil die ihre Spülung da gemacht haben. Also es war wirklich so scheiße, aber der Überbegriff so ein bisschen. Das Festival war toll, aber ich glaube, ich habe an einem Wochenende noch nie so viel Scheiße um mich herum wortwörtlich erlebt und gesehen, als es auf diesem Festival.
Ja, ich erinnere mich, das war im Forum, hatte irgendjemand mal in diesem Whole Festival Forum, dann hatte irgendjemand erzählt, dass weil im Darkroom jemand gefistet wurde und als die Faust dann rauskam, ist die ganze Scheiße anscheinend dann hingespritzt. Und dann hat jemand wirklich, ich weiß nicht, wie die Person das so schnell hingekriegt hat, auf jeden Fall gab es damals noch keine KI, wirklich innerhalb von wenigen Minuten stand dann darunter ein ganzes Gedicht über diese Szene dann, das so geil geschrieben war, so wirklich so das scheiß Fist-Gedicht und es war so lustig und so geil geschrieben, aber genau das ist so ein bisschen das Thema auch. Ja.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, was ich am Whole Festival am liebsten mochte, war das Forum.
Ja.
Also ich habe, glaube ich, noch nicht so viel Shadiness auf und ich liebe shady Sachen, ich liebe shady Comments, ich liebe sowas einfach so, ne? Ich weiß sogar noch, also dieses Forum war einfach, ist einfach Gold. Es ist so viel Ironie und Sarkasmus zu lesen. Ich weiß noch, ich bin, glaube ich, Samstagabend abgereist letztes Jahr. Und ich bin den ganzen Sonntag einfach nur zu Hause auf der Couch gelegen, habe Popcorn gegessen und habe die ganzen Kommentare einfach angeguckt. Es war fast mein Lieblingstag des Festivals.
Ja, und nein. Ich habe auch Sachen im Forum gelesen, die ich absolut geliebt habe.
Ja.
Und es gab aber auch manchmal Sachen im Forum, die mir fast schon ein bisschen Angst gemacht haben von der Boshaftigkeit manchmal.
Ja, ja.
Oder von der, wo manche Menschen dann auch so einen Mangel an Empathie wirklich so gezeigt haben, was mir Mangel an Empathie ist immer etwas, was mir Angst macht bei Menschen. Und das, manchmal hat man das auch so im Forum gesehen, wo ich dann so, okay, das, ja, ich glaube, ich hätte das Forum jetzt immer wieder
lebt. Aber das Forum gibt's ja auch nicht mehr, ne? Das haben die ja auch dann abgeschaltet. Weil, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe auf jeden Fall gehört, also von mehreren Leuten, und das ist wirklich nur allegedly, dass es ja letztes Jahr zu einer Situation kam, also das ist tatsächlich passiert, dass an einem Festivaltag sämtliche Bühnen ja abgesperrt wurden und auch der ganze Waldbereich, weil es ja angeblich eine Bombendrohung gegeben haben soll.
Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ja, es wurde abgesperrt.
Und da hieß es ja irgendwie, dass da irgendwie im Forum irgendwelche Sachen geschrieben wurden oder Gerüchte verbreitet wurden etc. pp., die dafür unter anderem gesorgt haben, weil es gab ja dann irgendwie diesen Fight die ganze Zeit zwischen Flinter und Gays und keine Ahnung. Und das ist total eskaliert und angeblich, wir reden hier wirklich von angeblich, hat das eine zum anderen geführt und da soll dann irgendwie eine Drohung ausgesprochen worden sein, angeblich.
Ja.
Und dann hat man, weil es einfach, glaube ich, auch einfach ein Ding der Unmöglichkeit war, dieses Forum zu moderieren, weil da auch viele Leute auch viel Scheiß reingeschrieben haben, hat man dann sich dann dagegen entschieden, das dieses Jahr zu machen.
Ich glaube, es wird halt durch dieses Forum manchmal, wurde es halt ein bisschen hochgeschaukelt. Also natürlich, ich will das absolut gar nicht in Frage stellen. Natürlich gibt es auch scheiße Verhalten von manchen Gays gegenüber Flinterpersonen. Und gleichzeitig hat dieses Forum manchmal auch so diesen Eindruck erweckt, als würde es nur noch darum gehen. Und alles, was bei diesem Festival ja auch der Fall ist, dass es wirklich auch viele Menschen gibt, die trotzdem zusammenkommen und trotzdem auch in unterschiedlichen Communities zusammen feiern und respektvoll gegenübereinander sind. Also vor allem das erste Jahr 2019, als ich da war, also mein erstes Jahr, was ich da an Liebe und Miteinander und Empathie auch gesehen habe gegenüber unterschiedlichen Teilen der Community, war etwas, was mir damals auch sehr viel Kraft gegeben hat. Gut, das war natürlich auch ein bisschen gefuelt, dass viele halt auch Ecstasy genommen haben. Aber ja, also ich verstehe, was du meinst. Interessanterweise war das Soul Festival vor allem in den letzten beiden Jahren, wo ich war, immer ein Festival, wo ich mir sehr viel geschlafen habe.
Das ist aber auch echt eine Leistung, ne? Überhitztes Zelt, lauter Bass, Insekten. Also.
Ja, aber es war, weil das Festival war, vor allem jetzt vor zwei Jahren, war das Festival ja das Wochenende nach dem CSD. Und der Juli, wo der CSD ja stattfindet, am Ende Juli in Berlin, ist mal so der, von der Arbeit her, der anstrengendste Monat für mich. Sowieso, weil ich auf dem CSD arbeite, weil es super viele Stadtführungen in der Zeit im Juli auch gebe. Und ich habe dann teilweise in der Woche vom CSD hatte ich 7 Stadtführungen. Und eine Stadtführung bei mir dauert 3,5 Stunden.
Also viel laufen auch.
Ja, genau. Und das ist, und dann plus meine reguläre Arbeit, plus das ganze Wochenende auf dem CSD arbeiten. Also es war, und dann ist so, dann kommt so die Woche von Hole und dann bin ich auf dem Hole Festival und dann penne ich nur noch. Manche würden jetzt sagen, warum geht man auf ein Festival und gibt so viel Geld aus, um zu pennen. Ich habe natürlich nicht die ganze Zeit nur gepennt, aber ich habe tatsächlich dann 9 Stunden geschlafen nachts und habe dann nachmittags noch ein Nickerchen gemacht von 2 Stunden und ich habe das dann wirklich auch genossen. Das war auch wiederum, weil ich dann wieder so eine der einzigen Personen sind, die da wieder nüchtern sind auf so einem Festival, aber ich habe es wirklich. Es hat sich auch schon sehr stark geändert, finde ich, das Festival. Dadurch, dass es so international geworden ist, merkt man, dass vor allem so am Freitag, ist eine ganz andere Klientel ist, als es früher war oder auch am Sonntag dann. Ich habe so das Gefühl, dass so die ganzen Touris und internationalen Gäste am Samstagabend so überfordert sind von all den Drogen, die dann auch genommen wurden, dass die dann in den Zelten liegen und die Berliner Community, die es dann mehr gewöhnt ist, wirklich durch Clubs wie Berghain, KitKat und so weiter ein ganzes Wochenende lang durchzufeiern, dass es dann nur noch die sind, die dann am Sonntag dann sieht, und dann fühlt es sich wieder fast so ein bisschen wie ein Community, Berliner Community-Event an. Mhm. Aber es ist sehr verändert, finde ich, das Festival. Mhm. Nicht unbedingt zum Schlechten, aber man merkt, es hat sich verändert.
Mhm. Was ich hier ganz spannend finde, ist, du hast jetzt gerade auch gleich mehrere Clubs auf einmal aufgezählt. Und was man vielleicht auch nicht verheimlichen darf, ist, und du hast es auch gerade auch schon ein bisschen angeteasert, du gibst ja Führungen unter anderem zum Thema Sexualität hier in Berlin. Da gibt es verschiedene Themen, Themenführungen, die du machst. Aber du machst ja auch eine Berliner Clubtour, wo du ja auch quasi unter verschiedene Locations und so auch gehst. Und du hast ja unter anderem auch das Schwurz. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du ja quasi auch mich in einer deiner Touren drinne gehabt als, wie nennt man denn das?
In Augmented Reality.
Also genau, wie so eine Art, wie so eine Art Dia, oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, ich arbeite da mit dem Berliner Startup Zauber zusammen, also Zauber mit AR für Augmented Reality. Und die haben halt so eine App entwickelt, die ich bei meinen Stadtführungen benutze, wo ich halt Sachen oder Personen oder wie auch immer in Augmented Reality irgendwo positionieren
kann. So hologrammmäßig.
Ja, also ich habe dann halt mein iPad dabei und man guckt dann durch die Kamera vom iPad auf das, was vor einem ist, und auf dem Bildschirm wird dann aber halt was drüber gelegt. Also in deinem Fall zum Beispiel, du sitzt dann quasi im Schwutz, sitzt du da, und unter ganz vielen anderen Personen, das ist so ein Moment, wo ich dann immer zeige, dass halt das Schwutz früher halt aus der homosexuellen Aktion West-Berlin, also aus der Schwulen-Community herauskommt, aber heute halt, dabei gibt es das Schwutz halt ja leider nicht mehr, aber halt irgendwann ein Club für die gesamte queere Community war, und da sind halt ganz viele Personen aus der gesamten queeren Community dann halt da sitzen in Augmented Reality, unter anderem halt auch du. Und genau, das ist halt so ein Moment, wo ich das so ein bisschen zeige. Das ist aber die Clubtour, ich weiß halt nicht, ob die jetzt noch weiterlaufen wird, weil der Schwutz hier auch zugemacht hat. Das Schwutz war der einzige Club, den wir von innen besucht haben. Die anderen Clubs, die wir halt auch sehen, wie SO36, KitKat, Berghain, Tresor, das sind halt alles nur von außen. Ich habe aber noch eine andere Tour, was auch so eine Kinky-Club-Tour, könnte man sagen. Also heißt eigentlich Kinky Tabus. Da geht es mehr so um die sexpositive Kinky-Szene in Berlin. Und da gehen wir auch ins Insomnia zum Beispiel rein. Also da sehen wir dann auch das Insomnia außerhalb der Öffnungszeiten. Und das Atrium, was jetzt nicht so ein Club ist, das ist ein riesiges Domina- und BDSM-Bizarre-Studio. Also quasi ein Puff, 800 Quadratmeter groß. Und da gehen wir halt auch rein. Das sind wir halt dann auch so ein bisschen von innen mit einer Backstage-Tour.
Mhm. Ja. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, was im Atrium passiert, da gibt es auch zwei ganze Folgen dazu hier im 030 Booty Call. Und zwar Kolja ist hier im Podcast gewesen, erzählt so ein bisschen über seine Arbeit als Dominus, also als dominanter Sexarbeiter, aka quasi eine männliche Domina. Mhm. Wenn euch das interessiert, klickt euch auf jeden Fall die Folge gerne nochmal zurück. Und ich würde gerne von dir noch ganz kurz zwei Sachen wissen. Zum einen, du hast ja gerade gesagt, kinky Stadttouren, kinky im Club. Ich würde gerne von dir noch eine oder deine kinkieste Club-Story hören. Und dann aber auch, weil wir ja auch über das Schwurz gesprochen haben, wir können jetzt, wenn wir hier quasi über Berlin, über Stadttouren, über Nachtleben sprechen, das Ende vom Schwutz aussparen. Ich würde gerne irgendwie wissen, so, was ist dein schwutzigster Moment gewesen? Mhm. Gibt es irgendeinen Moment, der dich besonders irgendwie im Schwutz berührt hat?
Ich glaube, es gibt zwei Momente, also wenn es um das Schwutz geht, die mir so sehr vor Augen liegen. Das eine ist, ich arbeite ja auch für die schwule Präventionskampagne Ich weiß, was ich tue, oder IVID von der Deutschen AIDS-Hilfe. Und als die Pandemie losgegangen ist und die Lockdowns waren, hatten wir im Schwutz ein ganz großes Livestream-Event organisiert für die queere Community, weil alle saßen zu Hause, alle konnten nicht mehr raus. Es war so ein 4 Stunden langes Livestream-Event, wo wir ganz viele Leute aus der Community eingeladen hatten. Es gab Performances, es gab Talks. Und das war so für mich so ein Moment, den ich so sehr stark mit dem Schwutz auch verbinde, weil das so ein Moment war, wirklich, wo eine Pandemie war, Leute sterben, wir sind alle unsicher, wir sitzen zu Hause, und da auch zu sehen, wie wir dieses Livestream-Event da halt in ganz Deutschland ausgestrahlt haben und Leute das auch mitgenommen haben, das war wirklich so am Anfang noch, als nicht alle Zoom-müde waren und Livestream-müde waren und Leute wirklich dankbar und froh dafür waren, das war ein sehr bewegender Moment für mich. Und ich glaube, so ein anderer persönlicher Moment war tatsächlich die Schlager-Nackt-Party. Ich war einer der ersten Male im Schwutz, war auf der Schlager-Nackt-Party, und du hattest mir ja vorhin erzählt, dass du nicht so ein Schlager-Fan bist.
Also Fun Fact ist ja, ich habe ja wirklich mal, also Schlager ist null meins, aber ich habe während meines Studiums, als ich dringend Geld gebraucht habe, habe ich für so eine Schlager-Website gearbeitet und habe quasi Schlager-Rezensionen gemacht oder auch Interviews mit Schlager-Stars geführt, und Das Witzige war, ich habe halt immer so unterschwellige Beleidigungen in die Texte reingeschrieben und immer geguckt, ob die rausredigiert werden. Das war immer ein bisschen shady so, aber es ist meistens drinne geblieben und die Leute haben es nicht gemerkt und die fanden es lustig, who knows.
Ja, und ich bin auch ehrlich gesagt jetzt nicht so ein Schlager-Fan. Also Schlager ist nicht das, was ich zu Hause oder auf dem, ja, auf dem iPad oder Handy höre oder wie auch immer. Aber ich fand diese Idee, als ich das zum ersten Mal gehört habe, okay, eine Nacktparty, wo man Schlager hört, das klingt schrecklich, das klingt furchtbar. Aber irgendwie war sowas, so, ich will das mal sehen, ich muss das unbedingt sehen. Mhm. Und ich war dann da und ich fand das, am Ende war es einfach so lustig. Und ich habe mich, es war wirklich ein magischer Moment. Es gibt auch Sex auf der Party, aber es ist jetzt keine Party, wo ich sagen würde, es ist jetzt eine sehr sexuelle Party.
Okay, aber was würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sexy ist das Ganze?
Für mich persönlich würde ich sagen so 3, 4, 3,5. Also ich persönlich ist keine Party, wo ich jetzt mit Sex verbinde. Ich weiß, dass Leute, also es gibt ja auch ein Darkroom im Schwurz und Leute haben auch Sex im Darkroom definitiv und ne, King-Shaming, manche finden vielleicht auch Schlager total geil zum Ficken, aber Schlager ist jetzt nicht unbedingt für die meisten Leute die Musik, wo sie jetzt mit geiler Sexmucke verbinden.
Ich finde das ja sowieso irgendwie, die Vorstellung einfach so, das will mir gar nicht in den Kopf reingehen, Sex zu haben, während irgendwie von Alexandra Mein Freund der Baum ist tot läuft. Ja. Also, weiß ich meine? Ja. Oder Andrea Berg oder sowas. Also,
es ist mehr so ein Community-Event. Es ist
so eine Gaudi. Ja.
Genau, wo alle irgendwie, alle schunkeln zu Moskau oder zu einer deutschen Version von Dancing Queen. Oder man muss es einfach erlebt haben. Es ist einfach so lustig am Ende. Und so absurd, dass es einfach ein wahnsinnig lustiges Event ist.
Okay, dann vielleicht die letzte Frage noch. Dein kinkiester Moment in Berlin im Club?
Auch wieder zwei Sachen. Eine, ich glaube, vielleicht erstmal diese nicht so persönliche Sache. Das war so ein Moment, der mich sehr geprägt hat, auch in meinem Denken. Da war ich im KitKat. Das war auch lange vor der Pandemie, als das KitKat noch nicht so berühmt war weltweit, wie es heute der Fall ist. Da hatte ich mal zwei Trans- und zwei Cis-Frauen gesehen, die auf der Tanzfläche einen Mann dominiert haben und der wirklich auf dem Boden lag und die dann die Stiefel geleckt hat. Und das war so für mich ein wahnsinnig faszinierender Moment, weil das KitKat für mich da auch so ein bisschen für etwas stand, wo ich kann mal Sexualität außerhalb meiner eigenen Bubble erleben, weil ich wollte ja mal Sexualität studieren. Ich fand menschliche Sexualität wahnsinnig spannend und ich konnte aber, deswegen war ich früher auch so gern in Hamburg, bevor ich Berlin kennengelernt habe, wegen der Reeperbahn. Aber auf der Reeperbahn konnte ich im Vergleich zu Berlin sehr heteronormative, heterosexuelle Sexualität sehen. Oder halt, wenn ich halt ausgehe in schwule Bars oder so, meine eigene schwule Sexualität. Aber und dann das KitKat war aber dann bist du so, wow, okay, hier ist eine ganz andere Welt, wo ich so viele unterschiedliche Sexualitäten, fetische, geschlechtliche Identitäten sehe und erleben kann, was mein Denken wahnsinnig viel geprägt hat und was ich auch so sehr schön dann auch fand. Und aber es war so ein persönliches Kinky im Moment. Ich glaube, das, was mir jetzt als allererstes in den Kopf vielleicht kommt, ist tatsächlich die Bierbust-Piss-Party im Lab.
Die was?
Die Bierbust Piss Party. Mhm. Das ist eine Piss Party im Lab, das ist auch schon Jahre her jetzt, dass ich da war. Und wo es halt kostenlos Bier gibt. Also sind halt die Badewannen sind voll mit Bierflaschen, die man einfach rausnehmen kann und trinken kann. Weil das Ziel natürlich ist, dass Leute ganz viel pissen. Und ich war der Einzige, der halt so doof ist und Wasser kauft, weil ich kein Bier trinke.
Haben nicht mal alkoholfreies Bier gehabt? Nee.
Also ich trinke auch kein alkoholfreies Bier. Also Bier ist wirklich bei mir, so mag ich überhaupt nicht.
Fühl ich.
Aber ich wollte unbedingt diese Party sehen.
Ja. Yeah.
Ich bin im Dorf mit einer Brauerei aufgewachsen. Es hat da dauernd gestunken und vielleicht ist das der Grund, dass ich Bier heute nicht mag, keine Ahnung. Aber ich wollte diese Party unbedingt sehen und das war schon sehr, beeindruckend, so eine Pissparty zu sehen, wo wirklich dann dauernd alle die ganze Zeit Bier trinken und natürlich dann auch notwendigerweise natürlich auch die ganze Zeit pissen.
Also ich habe mich ja selber mal, als ich das erste Mal in Berghain war, auf eine Pissparty verlaufen, weil ich eigentlich nur Tickets im Vorverkauf kaufen wollte für Silvester. Und ich habe das Würgen bekommen wegen dem ganzen Geruch, weil der Geruch war halt extrem erschlagend und ich bin wirklich, wenn es um Gerüche geht, maximal empfindlich so. Ja. Ne? Aber wenn wir jetzt quasi darüber sprechen, es gibt ja diesen berühmten Raum in diesem Gebäude, wo quasi wie so ein Gitter oben drüber ist und Menschen können herunterpinkeln. Bist du schon mal unten gewesen?
Nee. Ich muss sagen, ich hatte früher, heute mittlerweile habe ich nicht mehr so den Drang dafür, ich hatte früher wirklich so manchmal so ein bisschen die Fantasie, da in diesem Raum auch Sex zu haben. Aber nee, ich war tatsächlich nie da und mittlerweile ist die Fantasie auch nicht mehr so präsent bei mir. Aber genau, ich kenne den, das geht mein Weg so die Treppe runter und oben ist halt ein Gitter, also man steht auf dem Gitter dann und guckt halt runter in den Raum und das Ziel ist natürlich genau, dass man halt da liegen kann, wenn von oben die Leute runterpissen.
Mhm. Ich frage mich da immer so ein bisschen und also ich weiß halt noch, als ich bei diesem Event war, da gab es eine Badewanne und die war voller Pisse und da sind Leute drinnen gelegen und ich sag mal so, ich frage mich immer so ein bisschen so, wie endet so eine Situation? Also im Sinne von angenommen, ich würde mich da jetzt in diese Wanne volle Pisse reinlegen. Mhm. Wie kommen diese Leute nach Hause?
Da gibt es ja Duschen eben.
Also im Sinne von duschen die dann da und gehen dann nackt nach Hause oder rennt man voll gepisst nach Hause oder guckt man, dass man nämlich fußläufig irgendwie wohnt oder das Hotel dort hat? Oder also ich habe mich immer gefragt, so wie endet das dann irgendwie, ne?
Also es gibt sicher auch Leute, die gehen nicht dann duschen und die finden es geil, genau so nach Hause zu laufen. Aber es gibt ja Duschen im Lab. Also bei mir war das auf jeden Fall damals der Fall. Ich bin dann ordentlich geduscht und ich lag ja auch nicht in der Badewanne, aber trotzdem ist man dann froh, dass es die Duschen gibt, dass man sich ordentlich abduschen kann und dann hat man seine saubere Klamotten, die man wieder anziehen kann und dann nach Hause gehen.
Mhm. Es gibt ja im Lab ja auch eine, ich würde sagen, fast einmalige Party. Die heißt, glaube ich, Drecksloch-Party, wo quasi Kacke das große Thema ist. Bist du auf der schon mal gewesen?
Nee, ich glaube, die gibt's auch. Gibt's die noch?
Ich weiß es nicht. Sicher. Ich weiß, dass es die auf jeden Fall gab, ganz lange.
Ja. Also ich weiß, dass es früher, genau, das war so eine der allerersten Storys, die man mir erzählt hat, als ich nach Berlin gezogen bin. Damals hat es ja niemanden sehen, das Drecksloch. Also Drecksloch gab es.
Das war die Party danach. Also es war, glaube ich, freitags genau, war es so, dass es eine Party gab, wo Leute halt gekackt haben.
Ja.
Dann war Samstag der Laden zu und dann ist alles schön durchgezogen. Und dann am Sonntag, für die Leute, die es halt richtig hardcore möchten, hieß es dann Drecksloch-Party.
Ja. Es gab erst die Skat-Party.
Genau.
Und da hat man mir erzählt, dass Leute anscheinend mit der gefüllten Tupperware dann
kommen. Ja, genau. Darüber haben wir auch schon im Podcast gesprochen, dass du dann Leute hat, dass die dann mit ihren ganzen Tupperdöschen gekommen sind. Und seitdem habe ich eine Phobie von Tupperdosen. Wenn ich bei irgendwelchen Leuten zu Hause bin und die mir Essen in Tupperdosen einpacken möchten, nur Alufolie oder gar nicht.
Ja, und dann, die Drecksloch anscheinend dann immer danach gewesen ist oder halt manchmal dann danach gewesen ist. Aber es gab ja auch die Filthy Farm, gab es früher ja auch. Und
was ist das?
Ich kann jetzt auch nur sagen, was man mir erzählt hat. Ich habe mal jemanden gefragt, der im Lab arbeitet und der meinte, dass die Filthy Farm halt auch die gab es auch nur vor der Pandemie, ich glaube, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber die Filthy Farm Party halt auch immer am Tag nach der Skat Party stattfindet und sie halt den Club auch so gelassen haben, wie er ist. Und dann hat anscheinend ein Kuhfarmer Kuhmist vorbeigebracht.
Ah, okay.
Und ich habe gedacht, ich hoffe, es ist wenigstens ein Biohof, sodass es nicht voll von Antibiotika-resistenten
Bakterien ist. Ja, muss es ja so, ne? Muss es ja wohl, ne?
Aber ja.
Weil sonst wäre es ja auch ein Thema für den Seuchenschutz, ne?
Ja. Und vielleicht gibt es deswegen auch seit der Pandemie diese, ich weiß es nicht, aber ich habe sie zumindest nicht mehr auf der Website gesehen. Ich habe das Gefühl, seit der Pandemie gibt es das nicht mehr.
Okay, krass. Ich habe davon noch nie gehört, aber spannend.
Kann auch sein, dass ich mich irre. Vielleicht
würdest du gehen?
Noch, nee.
Okay.
Also ich bin zwar einer, der gerne immer alles mal sieht, also ich würde wahrscheinlich, ich hatte mal so einen Drang, dass ich gerne mit einer Gasmaske dahin gegangen wäre, damit ich auch den Geruch gar nicht mitbekomme, weil ich tatsächlich auch für Sachen, auf die ich selbst nicht stehe, trotzdem super interessant finde und alles verstehen will und gucken will, aber ich war tatsächlich nie da und als privat, um es selbst zu leben, überhaupt nicht, nee. Mm. Das ist überhaupt nicht mein Fetisch.
Spannend auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sind jetzt am Ende für die jetzige Folge vom 030 Booty Call. An dieser Stelle frage ich immer alle Gäste, was sie sich für ihr Dating-Game hier in Berlin wünschen.
Was ich generell auch für Dating-Läden immer wünsche, ist, damit es gut funktioniert und gelingt, ist Kommunikation. Kommunikation ist so wichtig. Ich komme zurück auf das Beispiel vorhin mit dem Typen, der heimlich bei mir Monkey Dust im Bad geraucht hat, was so ein No-Go war. Ich glaube, Kommunikation, ehrliche Kommunikation ist in jeder Zwischenmenschlichkeit immer wichtig und gerade auch beim Sex super wichtig. Vielleicht gerade auch besonders auch beim Sex, weil Sex auch, egal wie offen oder wie leichtfertig wir auch darüber reden, trotzdem immer noch mehr als nur Sex ist ganz oft, sondern auch immer eine Verbindung zwischen zwei Menschen ist und damit das gelingen kann und funktionieren kann, vor allem, wenn dann eben auch Drogen im Spiel sind und auch ohne Drogen ist Kommunikation einfach super wichtig. Ich glaube, offene Kommunikation.
Okay, dann wäre das auf jeden Fall geklärt. Dann bleibt mir gar nichts anderes zu sagen, außer schön, dass du hier im Podcast gewesen bist und es endlich geklappt hat, dass wir unser Date hier zusammen haben. Und schön, dass ihr zu Hause auch wieder dabei gewesen seid. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Sterne in der Podcast-App eures Vertrauens hinterlasst. am liebsten 5. Und wenn ihr den Podcast mit euren Freunden und Freundinnen teilt, damit der Podcast noch ein bisschen größer und bekannter wird. Wenn ihr auch sagt, Mensch, ich habe auch mal Bock, irgendwie eine Stadtführung mit Jeff zu machen zum Thema Sexualität in Berlin, da gibt es verschiedenste Modelle. Da kann man sich auf jeden Fall auf deinen Instagram klicken. Die genauen Handles dazu verlinke ich in den Shownotes und dann müsst ihr einfach nur noch selber klicken. Und dann kommt ihr auf jeden Fall zu Jeff. Und ich sage an dieser Stelle tschüss, bis bald.
Danke für die Einladung.
You know what time it is. It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.